So, auf zum zweiten Gang. Ich hoffe, Sie sind alle gut gestärkt. Die Schnittchen waren ja schön leicht, sodass sie uns nicht zu schwer im Magen liegen und wir jetzt weiter vorangehen können mit dem Titusbrief und dieser spannenden Fragestellung klein aber fein oder klein und wenig fein eigentlich, aber irgendwo auch fein. Und ich hoffe, das wird heute Abend noch deutlich werden, warum auch fein. Gemeindebau auf Kreta und in Gevelsberg und überall. Eine Problemgemeinde soll gesund werden, war unser Thema vorhin und jetzt gehen wir einen Schritt weiter unter der Überschrift Vorbilder und Vorwärtsgang. Vorbilder und Vorwärtsgang. Also wir haben eben die Grundlagen kurz skizziert, die Paulus als wesentlich für das Entstehen und Wachsen einer Gemeinde dargestellt hat. Und wir wollen jetzt sehen, zu welchen praktischen Konsequenzen das bei ihm führt. Und wie gesagt, was ich versuche, Ihnen hier anschaulich zu machen, ist so eine erste Skizze, ein erster Zugang, sind ein paar Schneisen, die ich durch diesen Brief zu schlagen versuche, in der Hoffnung, dass Sie das entsprechend motiviert und neugierig macht, nun weiter diesen Brief dann für sich persönlich oder in Ihren Gemeinden zu studieren. Viele von Ihnen kennen ja wahrscheinlich den Film Die Meuterei auf der Bounty. Nicht alle wissen, dass dieser Film auf eine wahre Begebenheit zurückgeht. Und noch weniger wahrscheinlich wissen, wie es mit den letzten Meuterern der Bounty dann ausgegangen ist. Dahinter steckt eine sehr spannende und sehr wahre Geschichte, die ich jetzt nur ganz kurz anreißen will. Im Dezember 1787 sticht die Bounty in See. September 1787 im Auftrag der englischen Krone. So viel wissen Sie vielleicht noch aus dem Film. Soll Captain William Bligh nach Tahiti segeln und von dort bestimmte Gewächse transportieren, den Brotfruchtbaum. Er soll diese Ladung auf den Antillen abliefern und dann nach England zurückkehren. Das ist der Auftrag, ja. 10 Monate später, im Oktober 1788, geht man endlich in Tahiti vor Anker. Erst im April, also nochmal ein halbes Jahr später, im April 1789. Was ist 1789? 1789, das Jahr der Französischen Revolution, genau, nur damit Sie den historischen Zusammenhang einschätzen können. Erst im April 1789 können Sie weiter segeln. Und wie man sich vorstellen kann, hat sich in der Zwischenzeit das Verhältnis zwischen dem Kapitän und seinen Leuten doch ziemlich zugespitzt. Es hat etliche Konflikte gegeben und so passiert es dann am frühen Morgen des 28. April. Es überwältigen einige Meuterer den Captain William Bligh in seiner Kabine und setzen ihn und einige Getreue in einem Beiboot aus. Die sind dann übrigens später gerettet worden, also denen ist nichts passiert. Aber was haben die Meuterer gemacht? Die Meuterer sind mit dem Schiff nach Tahiti zurückgereist. Einige bleiben dort auf Tahiti. Andere holen einige Frauen an Bord, die sie während des ersten Aufenthalts kennengelernt hatten und steuern die Südseeinsel Pitcairn an. Also Cairn, C-A-I-R-N, Pitcairn geschrieben. 1790, so hoffen die Meuterer dort auf dieser Insel, sich verstecken zu können vor der britischen Strafverfolgung, ist ja klar. Und damit die Bounty sie nicht verrät dort und sie wirklich abtauchen können auf dieser Insel Pitcairn, verbrennen sie ihr Schiff bis wirklich auf den letzten Balken. Sie beseitigen die letzten Spuren und genießen dort die neue Freiheit. Aber die Freude darüber dauert nicht sehr lange, denn sie kommen mit dieser Situation, mit dieser totalen Freiheit überhaupt nicht klar. Sie verwandeln die Insel innerhalb der nächsten Jahre in eine Hölle. Sie werden alkoholabhängig, viele von ihnen. Sie bauen dort Alkohol an aus den Pflanzen, die sie dort gewinnen. Viele Männer verbringen mehrere Tage in volltrunkenem Zustand. Sie befeinden sich untereinander. Sie bringen sich gegenseitig um. Sie verhalten sich teilweise wie die Tiere. Einer wird verrückt und springt von einer Klippe. Am Ende sind von diesen Meuterern nur noch zwei Leute übrig. Einmal ein älterer, der hieß Edward Young, und dann ein jüngerer, John Adams. Der ist auch bekannt unter dem Namen Alexander Smith. Unter dem Namen war er an Bord gegangen, aber eigentlich heißt er John Adams. So. Eines Tages findet der alte Edward Young die alte Schiffsbibel der Bounty. Er kann immerhin noch lesen, aber dieser Adams kann nicht lesen und Young will nun Adams beibringen, wenigstens so die Grundbegriffe des Lesens, und da sie eben die Bibel da haben, nimmt er die Bibel vor und lehrt ihn aufgrund der Bibel lesen. Und es passiert das Erstaunliche, dass im Laufe ihrer Lektüre diese Männer nicht einfach dieselben bleiben können, die sie vorher waren. Sie fangen an zu lesen, sie werden plötzlich davon irgendwie angerührt, dass ihr Leben, so wie sie es leben, dem Gott, von dem diese Bibel da redet, nicht gefallen kann, dass sie in einer schwierigen Situation sind. Sie fangen plötzlich an, ihr Leben im Licht der Bibel zu sehen. Diese total ungelehrten, harten, wetter- und winderprobten Männer. Dann stirbt der Ältere, der Edward Young, und der John Adams bleibt übrig. Er liest die Bibel aber weiter. Er kommt zum Neuen Testament, er liest von Jesus und er wird Christ. Unvorstellbar. Dort allein auf dieser Insel mit der Bibel, und er wird später sagen, Zitat, ich hatte jahrelang wie ein Maulwurf gelebt und plötzlich war es so, als ob die Türen weit aufgingen und ich das Licht sah. Ich begegnete Gott, die Last meiner Schuld wurde weggewälzt und ich fand durch Jesus neues Leben. Und das Dramatische ist, dass sich von dieser Entdeckung an wirklich auf dieser Insel unheimlich viel verändert hat. Dieser Adams hat angefangen, den Kindern Lesen beizubringen mit der Bibel. Er hat versucht, die Botschaft, soweit er sie verstanden hatte, dort weiterzugeben. Und als 1805, also 16 Jahre nach der ursprünglichen Meuterei, ein Schiff aus Boston an dieser Insel vorbeifuhr und dort Station machte, hat der Kapitän hinterher gesagt, dass es ganz erstaunlich war, wie fromm die Leute dort gewesen sein, wie sie miteinander umgegangen wären, veränderte Menschen. Und es ist interessant, dann wurde diese Insel doch von den Engländern entdeckt, einige Jahre später, aber die Behörden haben im Unterschied zu den anderen Meuterern den John Adams nicht angeklagt und nicht bestraft, sondern sie haben ihn begnadigt, einfach weil sie so beeindruckt waren von dem, was dort gewachsen war und entstanden war. Und später wurde dann der wichtigste Ort auf der Insel nach ihm benannt, nämlich Adamstown. Und bis heute heißt der größte Ort auf dieser Insel Pitcairn, Adamstown. Und das alles ist im Grunde genommen ausgelöst worden durch die Schiffsbibel der Bounty. Und das ist es genau, was Paulus meint, wenn er von heilsamer Lehre spricht. Das ist die verändernde Kraft der Wahrheit, die Gott uns in seinem Wort offenbart. Gott selbst muss Menschen verändern, wenn sie wirklich verändert werden sollen. Gott selbst muss Gemeinden verändern. Er macht das in seiner souveränen Weise. Und zugleich, und das ist jetzt der nächste Aspekt, und der wird heute Abend noch etwas ausführlicher beleuchtet werden, und zugleich gebraucht Gott immer wieder konkrete, praktische Menschen, um diesen Prozess der Veränderung und Gesundung und Erneuerung in den Gemeinden dann wirklich umzusetzen. Es gibt, wenn Sie so wollen, auch die menschliche Seite des Gemeindebaus. Dass Gott einzelne Menschen auf der Grundlage seines Wortes damit beauftragt und dazu befähigt, wirklich Gemeinden zu verändern und Menschen zu verändern. Und ich nenne das gerne Beihilfe zur Gemeindegesundheit. Wir können Beihilfe zur Gemeindegesundheit leisten. Sie kennen ja eher die Formulierung Beihilfe zum Mord. Das heißt, einer hat den Mord nicht selbst verübt, aber er hat mitgewirkt. Er hat dazu beigetragen. Beihilfe zum Mord. Und im positiven Sinne kann man das genauso als unseren Beitrag zur Gemeindegesundheit bezeichnen. Wir können diese Gemeindegesundheit nicht selbst bewirken. Das kann allein Jesus selbst. Aber wir können etwas beitragen, wir sollen mitwirken. Gott setzt menschliche Werkzeuge ein. Und um diese menschlichen Werkzeuge geht es auch im Titusbrief. Sehr konkret, sehr präzise, was die Umsetzung von Gottes grundlegender Wahrheit betrifft. Und es ist für uns immer wieder wichtig zu fragen, wo sind meine konkrete Aufgaben in meinem Gemeindeumfeld? Gott setzt menschliche Werkzeuge ein, deswegen schickt Paulus einen seiner besten Mitarbeiter oder lässt Paulus einen seiner besten Mitarbeiter dort in der Situation auf Kreta. Ja, Titus soll dort mit dem ganzen Gewicht seiner Person zum Einsatz kommen. So macht Paulus deutlich, ich habe dich dort gelassen und du sollst jetzt ein gutes Vorbild sein. Wir wollen uns die Formulierung nochmal genau ansehen, also schlagen Sie bitte wieder auf. Titus 2, Vers 7. Wir lesen am besten mal diesen ganzen Abschnitt 1 bis 8. Da sagt Paulus, du aber rede, wie sich's ziemt, also wie es angemessen ist, wie es nötig ist nach der heilsamen Lehre, Den alten Männern sage, dass sie nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Desgleichen den alten Frauen, dass sie sich verhalten, wie es sich für Heilige ziemt, nicht verleumderisch, nicht im Trunk ergeben. Sie sollen aber Gutes lehren. Und die jungen Frauen anhalten, dass die ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, besonnen seien, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterordnen, damit nicht das Wort Gottes verlästert werde. Desgleichen ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen seien in allen Dingen. Dich selbst aber, das fällt auch noch unter die Kategorie junge Männer, Titus war ja auch noch relativ jung, dich selbst aber mache zum Vorbild guter Werke mit unverfälschter Lehre, mit Ehrbarkeit, mit heilsamem und untadeligem Wort, damit der Widersacher beschämt werde und nichts Böses habe, das er uns nachsagen kann. Also, das ist eine sehr klare Ansage an Titus. Die wichtigste Aufgabe war natürlich, dass er die heilsame Lehre dort ausbreiten sollte. Das zieht sich durch den ganzen Brief hindurch, 1,13, 2,1, 2,6 und an vielen anderen Stellen. Lehre, ermahne, mache deutlich, lege klar, überführe. Die meisten Verben beziehen sich darauf, dass Titus dort die heilsame Lehre in Anschlag bringen soll. Das ist das Einzige. Und wenn Sie Titus so ein wenig verfolgen durch das Neue Testament hindurch, die Figur Titus, dann werden Sie sehen, dass Titus für Paulus so eine Art, ja, wir würden sagen, so eine Art Troubleshooter war. Also er war immer der Mann für die schwierigen Missionen. Paulus hat ihn gerne in irgendeine schwierige Situation reingeschickt und gesagt, mach mal. Also als es Ärger mit den Korinthern war, gab, wen hat er geschickt? Titus. Als diese schwierige Situation mit den Lügnern und faulen Bäuchen auf Kreta zu lösen war, wen hat er dort gelassen? Titus. Er war der Mann wirklich für die schwierigen Aufgaben. Er scheint etwas robuster gewesen zu sein als Timotheus. Wenn wir die Timotheusbriefe studieren, sehen wir ja, dass der wahrscheinlich etwas zarter beseitet war, dass Paulus dem öfter mal sagte, so, mach und nun lass dich nicht kleinkriegen und nun zieh durch und nun einmal richtig durchgeatmet und dann losgelegt. Solche Anweisungen finden Sie bei Titus nicht. Also Titus scheint so persönlich der etwas robustere gewesen zu sein. Titus kam auch aus einem heidnischen Background. Ja? Timotheus hatte eine ehrwürdige, ähnlich wie Paulus, jüdische Tradition hinter sich durch seine Mutter. Er war von Kindheit an mit den Heiligen Schriften des Alten Testaments vertraut gewesen. Timotheus war doch in einer guten Hinsicht so eine Art Musterschüler. Titus kam aus einem ganz heidnischen Hintergrund. An ihm hatte das Evangelium auch seine Macht erwiesen. Er war zu Jesus gekommen, bedingungslos hat er sich ihm anvertraut und er war dann auch einer der besonderen Mitarbeiter von Paulus geworden, genauso wie Timotheus. So, und diesen Titus sagt der Paulus jetzt, und das ist unser erster Punkt, also Überschrift, Vorbilder und Vorwärtsgang. Erstens, sei ein Vorbild. Sei ein Vorbild. Stelle dich da als Vorbild guter Werke. Und wenn Sie das in Ihrer Bibel mal genau anschauen, dann werden Sie sehen, das ist wie eine Klammer. In Kapitel 2, Vers 1 sagt Paulus, rede nach der heilsamen Lehre. Und dann kommt in Vers 7 die Sache mit dem Vorbild. Und zu diesem Vorbild gehört dann aber auch wieder, dass er das mit untadeligem Wort macht. Und bei Titus soll also beides zusammenkommen. Die heilbringende Lehre und das glaubwürdige Leben. Und das ist, denke ich, eine große, große Herausforderung für uns alle, dass diese beiden Pole gewissermaßen auch in unserem Leben immer wieder miteinander verbunden sind. Sei ein Vorbild, das ist das Erste. Das griechische Wort für Vorbild heißt Typos. Und Typos, das bedeutet so viel wie ja, Eindruck, ein Eindruck, der durch einen Stift oder durch einen Hammer ausgelöst wird. Das kann auch im übertragenen Sinne heißen ein Modell, ein Typos, ein Modell, ein Prinzip. Und so soll Paulus ein Typos sein, ein Modell sein für unverdorbene Lehre. Ein Typos für Ehrbarkeit, wie Paulus hier sagt, also für Ernsthaftigkeit. Aber Ernsthaftigkeit bedeutet eben nicht, dass einer humorlos ist, sondern dass einer reif ist, dass einer ernst zu nehmen ist, dass einer verlässlich ist, dass man merkt, der kämpft für was, der weiß, wofür sein Leben steht. Und dann steht hier noch, sei auch ein Vorbild in Vers 7, mit heilsamem und untadeligem Wort. Und damit ist an dieser Stelle nicht nur sein öffentliches Reden gemeint, also sein Predigen, sondern Auch das Reden in Gesprächen, im Alltag, wenn er nicht auf der Kanzel steht. Mit heilsamem und untadeligem Wort. Gehe sorgfältig mit deinen Worten um. Und diese Sorgfalt im Umgang mit den eigenen Worten war gerade auf Kreta wichtig. Denn in Kreta gibt es, wie wir aus Kapitel 1, Vers 10 wissen, viele freche und unnütze Schwätzer. Also umso wichtiger war es, dass Titus hier wirklich, wirklich vorbildlich und sorgsam mit seinen Worten umgegangen ist. Also er soll mit seinem ganzen Existenz, mit seiner ganzen Existenz, mit seinem Lebensstil als Vorbild wirken. Man könnte sagen, lebe so, dass du durch dein gutes Vorbild andere herausforderst und nicht durch dein schlechtes Vorbild andere beruhigst. Sie wissen ja, ich komme aus Hannover. Und was meinen Sie wohl, warum eine alkoholisierte Kirchenfunktionärin, die in diesem Zustand auch noch eine rote Ampel überfährt, bei vielen Nichtchristen in der ganzen Republik eine solche Sympathiewelle ausgelöst hat? Also Frau Kessmann. Wegen ihres beruhigenden Vorbildes. Ja, viele haben gesagt, wenn das sogar die macht, ja. Wenn eine Bischöfin im alkoholisierten Zustand bei Rot über die Ampel fährt, dann kann ich mir das erst recht ja auch leisten. Also wir können durch unser schlechtes Vorbild die Leute auch beruhigen. Also, die machen es ja sowieso alle, die sind ja alle nicht anders. Also kommt es ja nicht so drauf an. Also ist es ja nicht so schlimm. Wirkung auf andere hat unser Verhalten sowieso. Die Frage ist nur, ist es zum Guten oder ist es zum Schlechten? Ja? Wie eine erfahrene Mutter mal sagte, wir brauchen gar nicht immer groß zu erziehen, sie machen uns sowieso alles nach. Die Frage ist nur, was? Was machen sie uns nach? Wofür sind wir Vorbild? Wofür sind Sie in Ihrem Gemeindezusammenhang Vorbild? Denn Sie sind so oder so Vorbild. Und Paulus macht das dem Titus jetzt deutlich in Vers 7 in Kapitel 2. Mache dich selbst zum Vorbild guter Werke. Lebe so, dass dein Leben die anderen herausfordert. Lebe so, dass dein Leben die anderen in ihrer Mittelmäßigkeit aufschreckt. Und diejenigen, denen das unbequem ist, okay, die werden natürlich trotzdem was an dir finden. Die werden trotzdem irgendwelche Punkte finden, wo sie sagen, naja, der Titus, so ganz ist der auch nicht. Und je mehr du ihr Herz triffst, umso begieriger werden sie sein, irgendwelche Fehler in dir zu finden. Damit sie ihr Gewissen entlasten können und sagen, ach, ich muss das nicht so ernst nehmen, was mir durch den Titus gesagt wurde. Der macht ja auch das und das. Der redet ja auch so und handelt ganz anders. Und darum ist das Vorbild so wichtig. Du kannst nicht und du musst auch nicht perfekt sein, aber du musst echt sein. Das ist, was Paulus hier dem Titus sagt. Lebe so, dass dein Vorbild auch andere ermutigt. Und gerade junge Menschen haben, denke ich, oft ein feines Gespür für Heuchelei. Und jede weitere Heuchelei, die sie an älteren Christen finden, ist für sie nicht einfach nur ein willkommener Anlass, zu meckern oder draufzuhauen. Sondern ich denke, es ist für viele auch schlichtweg eine unheimliche Entmutigung. Wenn sie sehen, Mensch, der, ich hätte es nicht erwartet. Aber der ja auch. Und was sich manchmal so in einer sehr, sehr massiven Kritik vielleicht äußert, ist oft eher das Ergebnis von Resignation, von Traurigkeit. Jede weitere Heuchelei, eine weitere Entmutigung. Und deshalb war es Paulus so ein brennendes Anliegen. Und das gilt für uns alle ganz genauso, dass sein eigenes Leben und das Leben seiner Leute als ein Typos taugte, als ein Modell. Und wir können uns das gar nicht deutlich genug sagen lassen. Sei ein Vorbild. Gemeindebau in Gevelsberg wird nur funktionieren, wenn es genügend ernsthafte Christen gibt, die bereit sind, diese Aufgabe des Vorbilds wirklich anzunehmen und zu akzeptieren. Was schreibt Paulus in 1. Korinther 11, Vers 1? Da sagt er das ganz, ganz unverstellt. Ich lobe euch, weil ihr alle in allen Stücken an mich denkt und an den Dingen festhaltet, die ich euch gegeben habe. Und davor sagt er noch, folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi. Folgt meinem Vorbild, sagt Paulus. Oder Philipper 3, Vers 17. Auch eine ganz bemerkenswerte Stelle, wo Paulus betont, Philipper 3, Vers 17. Folgt mir, liebe Brüder, und seht auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Wir brauchen Vorbilder, dringendst. Und wie gesagt, dieser Auftrag gilt für jedes Alter und für jeden Dienstgrad, wenn Sie so wollen. Schon ein großer Bruder von 6 Jahren kann ein Vorbild für seine kleine Schwester sein. Und deswegen schreibt Paulus auch dem Timotheus, niemand verachte deine Jugend. 1. Timotheus 4, Vers 12. Und wissen Sie, wie dieser Vers weitergeht? Niemand verachte deine Jugend. Und der Satz geht weiter, sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort und im Wandel. Und die wichtige Frage, die wir alle uns stellen müssen, lautet schlicht und einfach, wer sieht alles auf mein Leben? Und wem kann ich persönlich mit meinem Vorbild dienen? In der Familie, den Kindern, den Enkeln, in der Nachbarschaft, bei der Arbeit, aber eben auch in der Gemeinde. Sei den Gläubigen ein Vorbild, mach dich selbst zum Vorbild guter Werke. Wie redest du mit anderen? Wie redest du über andere? Wie zuverlässig kommst du zu den Veranstaltungen, wo du gebraucht wirst? Welche Stimmung verbreitest du in deinem Umfeld? Gehen die Leute von dir fröhlicher und getrösteter weg, als sie zu dir gekommen sind oder nicht? Wie weit bist du bereit, persönliche Opfer zu bringen? Wie weit kann man sich auf dein Wort verlassen? Wie ehrlich und fair gehst du mit Streit um? Wie demütig bist du? Ich denke an einen erfahrenen Gemeindeleiter, der sprach oft sehr negativ über Dritte. Sehr negativ. Und die machten sich gar nicht klar, wenn er mit mir jetzt so negativ über den Dritten spricht, dann wird er, wenn er mit denen spricht, möglicherweise auch schlecht über mich sprechen. Also diesen Schritt gingen viele aus Naivität gar nicht. Aber das Klima in der Gemeinde wurde sehr stark von diesem Getratsche und Gequatsche oft hinter dem Rücken anderer geprägt oder zumindest mit beeinflusst. Welches Vorbild geben Sie Ihren Kindern? Welches Vorbild geben Sie den Mitarbeitern in Ihrem Hauskreis, in Ihrer Gruppe? Wie viel Ermutigung geht von Ihrem Verhalten aus? Wie viel Wahrheit, wie viel Güte, wie viel Demut verströmen Sie in Ihrem Umfeld? Der Titusbrief sagt uns das ganz deutlich. Hier ist ein Auftrag von Jesus für dich. Jesus will deine Beihilfe zur Gemeindegesundheit und das heißt, du sollst ein Vorbild sein. Und dann lernen wir hier ein zweites. Dieser Vorbildauftrag gilt offensichtlich für alle Altersklassen. Und Paulus macht deutlich, es gilt für alle. Und offensichtlich ist das Alter trotzdem nicht ganz unwichtig. Wenn wir als Vorbilder also wachsen wollen, dann sind wir gut beraten, wenn wir die besonderen Tücken und die besonderen Chancen unseres jeweiligen Alters berücksichtigen. Und das ist der zweite Punkt, den wir jetzt etwas ausführlicher entfalten wollen. Nämlich, der zweite Punkt lautet, jeder an seinem Platz sei ein Vorbild. Und das zweite, jeder an seinem Platz. Und dann werden wir sehen, was Vorwärtsgang bedeutet. Es werden jetzt möglicherweise manche Fragen bei Ihnen entstehen, wenn Sie das hören. Und deswegen haben wir uns so geeinigt mit den Veranstaltern, dass wir nach Abschluss dieses Vortrages noch die Möglichkeit zu einer Fragerunde geben. Und dann können Sie gerne nochmal nachhaken. Und ich will dazu dann gerne Stellung nehmen zu dem, was Sie fragen. Also, jeder an seinem Platz. Dazu muss ich aber noch eine Vorbemerkung machen. Wissen Sie, es gibt Konzepte für Gemeindebau, da dreht sich fast alles um verschiedene Altersstufen. Und darin sehe ich eine gewisse Gefahr, dass eine Gemeinde zersplittert in lauter Einzelgruppen. Also dann sind nur noch die jüngeren Frauen für sich zusammen und die älteren Frauen für sich und die Senioren in ihrer Gruppe und die unter 17-Jährigen und so weiter. Ja? Also es ist alles aufgesplittert in Einzelgruppen. Das meint Paulus hier nicht mit dieser speziellen Würdigung der unterschiedlichsten Alter und Geschlechter. Ja, es ist wichtig, dass wir alle zusammen sind, dass alt und jung voneinander lernen, dass jeder dem anderen wirklich mit seiner Gabe dienen kann. Ich weiß noch, als ich junger Vikar war, in einer völlig liberalen Gemeinde, irgendwo im Solling, da durfte ich einen Jugendkreis gründen als Vikar. Einen missionarischen Jugendkreis, da haben wir alle möglichen Leute dazu eingeladen. Aber im Laufe der Zeit ist dieser Jugendkreis dann angewachsen, weil er der Ort war, wo ich zusammen mit der Unterstützung meiner Frau die Leute sammeln konnte. Und am Ende dann hatten wir in diesem Jugendkreis auch eine ältere Dame von 80 Jahren mit einem Krückstock, die wir dann auch mit zu unseren Veranstaltungen genommen haben, weil sich eben in diesem Jugendkreis alle möglichen Leute gesammelt haben. Und es war wunderbar, alle haben voneinander gelernt, alle haben auch sehr viel Spaß miteinander gehabt. Also ich bin gegen jegliche Zersplitterung. Trotzdem müssen wir das unterschiedliche Alter berücksichtigen. Denn jede Phase, und darum geht es Paulus hier, jede Phase hat ihre besonderen Chancen und Aufgaben, aber auch ihre besonderen Gefahren. Und was über die jungen Männer zu sagen ist, das ist hier besonders am Beispiel des Titus festgehalten mit dem Vorbild. Ich will jetzt schwerpunktmäßig vor allem auf die drei Gruppierungen eingehen, über die sonst sehr wenig gesprochen wird. Das sind nämlich erstmal die älteren Männer. Kapitel 2, Vers 2, dann die älteren Frauen, das ist Kapitel 2, Vers 3 und schließlich die jüngeren Frauen, Kapitel 4, Vers 5, das kommt zum Schluss, denn das ist besonders brisant. Und damit Sie den Vortrag bis zum Ende hören und nicht nach diesem Abschnitt über die jungen Frauen rauslaufen, kommt das als Letztes. So. Also, fangen wir jetzt mal an mit den älteren Männern. Was sagt Paulus über die älteren Männer dort? Den alten Männern sage, dass sie nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Natürlich stellt sich erstmal die Frage, wenn man von den alten Männern spricht, welche Altersgruppe ist wohl damit gemeint? Also, ältere Männer. Ach, übrigens noch was Sie bedenken müssen. Alles, was Paulus über die speziellen Altersgruppen sagt, gilt in gewisser Hinsicht für die anderen natürlich genauso. Aber er sagt diese Dinge offensichtlich absichtsvoll jeweils besonders der speziellen Altersgruppe. Das heißt nicht, dass das für die anderen nicht gilt, aber es gilt eben in einer besonderen Weise für diese. Ich hoffe, das wird gleich klar werden. Also Paulus verwendet dieses Wort für sich in Philemon 9, da ist er so in den 60ern. In der griechischen Literatur ging man so ab meinem Alter etwa davon aus, 50, ja. Die Übergänge sind fließend. Gemeint sind Männer, die für andere Verantwortung tragen, Männer, die von anderen um Rat gefragt werden, Männer, die seit einiger Zeit auf eigenen Füßen stehen, und dann, denke ich, gibt's nach oben keine Grenze. Den älteren Männern sage. Und was dann kommt, da können die Jüngeren ruhig trotzdem zuhören, denn daraus können sie ableiten, was sie von den Älteren erwarten können, wofür sie auch beten sollen für die Älteren. Und wonach sie selbst auch mal streben sollen, wonach sie selbst trachten sollen, wie sie selbst werden sollen. Chrysostomus, der Kirchenvater, hat über die Älteren Folgendes gesagt. Ich finde das sehr beherzigenswert. Er hat gesagt, es gibt einige typische Fehler des Alters, welche die Jugend nicht hat. Einige Schwächen haben sie zwar mit der Jugend gemeinsam, aber hinzu kommt bei den Älteren eine gewisse Langsamkeit, eine gewisse Zögerlichkeit, Vergesslichkeit, Starrheit, mangelndes Einfühlungsvermögen und auch eine gewisse Überempfindlichkeit. Möge jeder sich selbst prüfen. Also das ist die persönliche Meinung von Chrysostomus. Das steht so nicht in der Bibel, das würde ich so auch nicht allgemein behaupten. Und über manches kann man sich ja streiten. Aber ich denke, unbestreitbar ist, dass die Männer allgemein in bestimmten Bereichen unserer Gesellschaft keinen leichten Stand haben. Das gilt für die Alten genauso für die Jungen. Also die Ideologie des Feminismus hat ganz starke Flurschäden angerichtet. Viele Männer haben sich zurückgezogen, tief verunsichert. Sobald sie Verantwortung übernehmen, werden sie als Machos beschimpft. Und für viele ist die Aufgabe in der Ehe und in der Familie einfach total unklar geworden. Viele Männer in unserer Gesellschaft sind in einer tiefen Identitätskrise. Erst wollen viele Frauen, dass sie die reinen Softies sind, aber in der Ehe sollen die Männer dann plötzlich stark sein, sodass man eine Schulter hat, an die man sich anlehnen kann. Ja? Und dann kommt natürlich dazu, das ist Ihnen, denke ich, auch klar, dass dieses Konzept des Gender Mainstreaming wirklich alle Ordnungen, die Gott uns in der Schöpfung gegeben hat, wüst durcheinander wirbelt. Und besonders brutal ist, dass schon teilweise die Jungs in der Schule oder im Kindergarten daran gehindert werden, durch übereifrige Erzieherinnen eine speziell männliche Identität auszuprägen. Die haben es schwierig. Und wenn sie dann noch kein gutes Vorbild eines Vaters haben, ist es erst recht schwer. Und das Ganze ist nicht nur Zufall, sondern das ist schon von bestimmten Gruppierungen in der Gesellschaft auch so gewollt und so gesteuert. Diese Kampagne des Gender Mainstreaming will ja Männer und Frauen bis tief in ihr Selbstverständnis hinein verändern. Sie will Jungs und Mädchen schon ab dem Kindergarten eintrichtern, dass dieser kleine biologische Unterschied ja eigentlich gar nicht viel zu bedeuten hat. Sie will die ganze Architektur unseres Zusammenlebens bis in die Wurzeln hinein umkrempeln. Sie will die Unterschiede zunächst zwischen Mann und Frau, auf denen Gottes ganze Schöpfungsordnung gewissermaßen aufgebaut ist. Sie will die aushebeln und beseitigen. Der Historiker Leopold von Ranke hat im 19. Jahrhundert noch gewarnt, Zitat: Wollt ihr die Unterschiede vernichten, hütet euch, dass ihr nicht das Leben tötet. Wollt ihr die Unterschiede vernichten, hütet euch, dass ihr nicht das Leben tötet. Was verbirgt sich hinter dem Etikett Gender Mainstreaming? Da geht es nicht nur einfach um den Kampf für die Rechte der Frauen. Es ist ja wirklich so, dass viele Männer sehr viel Unrecht gegenüber Frauen begangen haben, und ich denke, Teile der feministischen Bewegung sind einfach die Folge der Skrupellosigkeit und Rücksichtslosigkeit von Männern. Das muss man auch ehrlicherweise zugestehen. Gender bezeichnet die gesellschaftlich, sozial und kulturell geprägten Geschlechtsrollen von Frauen und Männern. So, und die These lautet nun, diese Geschlechtsrollen von Frauen und Männern sind im Unterschied zum biologischen Geschlecht erlernt und damit auch veränderbar. Also Gender ist veränderbar durch Prägung. Und Mainstreaming bedeutet nun, dass eine bestimmte inhaltliche Vorgabe für alles als Leitmotiv gelten muss. Das muss der Mainstream sein, diese Veränderung der Geschlechterrollen von Männern und Frauen. Und etwa das Bundesfamilienministerium und besonders die frühere Familienministerin, die ja auch aus Hannover kommt, aus der Nähe von Hannover, Frau von der Leyen, hat dieses massiv propagiert. Anders ausgedrückt, der kleine biologische Unterschied zwischen Männern und Frauen ist nebensächlich. Alles andere, was sie sonst noch unterscheidet, ist lediglich kulturell und gesellschaftlich anerzogen und durch die Umwelt geprägt. Es ist erlernt und kann deshalb verändert werden. Nun fragt man sich natürlich, in welche Richtung soll das Verhältnis von Männern und Frauen verändert werden? Und wer bestimmt das? Wer legt das fest? Sollen alle Frauen aus dem Haus gehen? Die Kinder schon im jüngsten Alter in die Krippen? Sollen homosexuelle Paare als Adoptiveltern akzeptiert werden? Wer legt das fest? Der Medienwissenschaftler Norbert Bolz hat schon vor 4 Jahren den Finger auf dieses Problem gelegt, als er gesagt hat, Zitat in einem Feuilleton des Deutschlandradios: Die Familienpolitik der Bundesregierung hat 2 Ziele, die Verstaatlichung der Kinder und die Umerziehung der Männer. Was das für die Seelen der Kinder bedeutet, wird man wohl erst in Jahrzehnten beurteilen können. Zitat Ende. Wissen Sie, der alte Feminismus hatte für Frauenrechte gekämpft. Aber Gender Mainstreaming will noch viel, viel mehr. Nicht nur mehr Rechte für Frauen, nicht nur ein anderes Frauenbild, sondern Gender Mainstreaming will weitestgehend die Unterschiede zwischen Männern und Frauen überhaupt egalisieren. Bis auf den kleinen biologischen Unterschied. Das ist das Konzept. Es ist ein Umerziehungskonzept von oben nach unten, wenn Sie so wollen. Und das geht so weit, dass im politisch korrekten Kindergarten die Kleinen dann bald nicht mehr erzählen werden, Papa hat mich gebracht oder Mama holt mich ab, sondern sie sollen es lernen, dort geschlechtsneutral zu formulieren. Sie sollen dann sagen, mein Älter, also in der Einzahl, mein Älter hat mich heute gebracht. Und Älter ist dann eben gegendert, geschlechtsneutral, der Ausdruck für einen von beiden Elternteilen. In manchen skandinavischen Städten hat man abgeschafft, getrennte Toiletten für Jungs und Mädchen in den Kindergärten. Sie verstehen, was das bedeutet. Schritt für Schritt Gleichmacherei, am besten mit neuen Gesetzen, am besten eine Frauenquote in den Vorständen der DAX-Unternehmen. Das ist ja so das Lieblingsprojekt von Frau von der Leyen, dass die Firmen gezwungen werden sollen, eine bestimmte Quote von weiblichen Vertretern in den Vorständen zu haben. Oder auch keine Unterschiede mehr bei den Versicherungen von Männern und Frauen, obwohl Frauen statistisch gesehen 5 Jahre länger leben und Männer mit dem Auto schlimmere Unfälle bauen. Aber wissen Sie, wichtiger als einzelne Schritte ist das Ziel, dem diese Schritte dienen. Die Veränderung unseres Denkens, die Veränderung des Bewusstseins. Und ich habe die Folgen nirgendwo besser beschrieben gefunden als bei der Schriftstellerin Sophie Dannenberg, Jahrgang 1971. Sie ist die Tochter eines der Protagonisten, der Vordenker auch der 68er-Bewegung. Und sie beklagt in einem Essay diese Gleichmacherei. Sie sagt, der Feminismus frisst seine Schwestern. Er verwechselt Gleichberechtigung mit Gleichheit. Und dann schreibt Sophie Dannenberg, anstatt die Andersartigkeit der Frau zu feiern und sich über die des Mannes zu freuen, hat der Feminismus einen Dreischritt vollzogen. Das Gleiche dürfen, das Gleiche wollen und schließlich nur noch das Gleiche sein. Diesen Prozess hat man Gender Mainstreaming genannt. Im Gender Mainstreaming wird der eine des anderen banales Spiegelbild, Narzissmus. Statt dessen Gegenstück, Gegenüber und Vollendung. Was wir im Gender Mainstreaming erleben, ist die Geburt der Einsamkeit aus dem Schoß der Gleichheit. Gender Mainstreaming beerdigt die Hoffnung. Es ist nicht nur ein Mainstream, der alles gleich macht, sondern ein Mahlstrom, in dem die Idee der Liebe zerrieben wird. Soweit die Schriftstellerin Sophie Dannenberg. Und ich denke, die Gemeinde Jesu Christi steht immer in der Gefahr, vom Zeitgeist infiltriert und manipuliert zu werden. Und deswegen müssen wir uns immer wieder sehr kritisch fragen, wie leben wir eigentlich, wie denken wir eigentlich? Wie weit lassen wir uns eigentlich von den biblischen Vorgaben prägen oder eben von dem weltanschaulichen Umfeld, in dem wir gerade leben? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Aufgaben ernst nehmen, die Gott uns jeweils als Männern und Frauen auch gibt. Und deswegen ist es so wichtig, dass auch gerade Männer immer wieder sich von dem biblischen Konzept ermutigen lassen, wirklich gegen den Strom zu schwimmen und ihre spezielle Aufgabe wahrzunehmen. Es wäre viel über das Zusammenleben von Mann und Frau zu sagen. Paulus behandelt das ausführlich, etwa in Epheser 5 ab Vers 22, aber das wäre mal ein Thema für einen anderen Vortrag. Ich will jetzt kurz skizzieren, was sagt Paulus über die älteren Männer, was sagt er über die älteren Frauen und was sagt er, das kommt dann zum Schluss, über die jüngeren Frauen. So, zunächst kurz zu den älteren Männern. Vers 2. Da sagt Paulus, den älteren Männern sage, dass sie nüchtern seien, ehrbar, besonnen und gesund, nämlich im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Was heißt nüchtern? Nüchtern, wörtlich bedeutet das im Griechischen zunächst mal, frei von Rauschmitteln, also im Sinne von nicht betrunken oder die Jugendlichen würden sagen, nicht bekifft oder so. Es steht hier eigentlich für Reife, das ist gemeint. Reife, dass man sich unter Kontrolle hat, dass man sich selbst beherrschen kann, dass man maßvoll und überlegen handelt. Nicht Sklaven der eigenen Begierden gewissermaßen, gerade im Hinblick jetzt auf diesen National Character der Kreta, ne? Kapitel 1, Vers 12, das haben sie noch im Hinterkopf, immer Lügner, böse Tiere und faule Bäuche, also dieses von seinen jeweiligen Wünschen und Trieben getrieben, das eben nicht, sondern nüchtern, Nephalios im Griechischen, nicht getrieben von Geltungssucht, sie sollen ihre Leidenschaften im Griff haben. Nüchternheit bedeutet Reife. Und wer reif ist, kann Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden. Also er wird sein Geld, seine Energie, seine Zeit gezielt einsetzen. Er wird es lernen, die Prioritäten nach Gottes Willen zu setzen und nach Gottes Maßstäben. Ich denke, in diesem Sinne kann auch ein Christ nicht seine ganze Freizeit in sein Hobby stecken. Natürlich kann ein Christ ein Hobby haben, aber einer, der sozusagen seine gesamte Freizeit dafür wendet, nur auf seinem Boot zu spielen oder im Fußballverein sich aufzuhalten, und ich sage es als Fußballfan, also der kann vielleicht ein großes Kind sein, aber kein nüchterner Mann. Nüchtern ist das eine. Und dann das nächste, was Paulus hier beschreibt, ehrhaft, ehrbar. Das steht im Griechischen Semnos. Das meint eine gewisse Würde, aber nicht eine Würde dadurch, dass man sich so verhält, als ob man einen Stock verschluckt hätte und total gekünstelt Ernsthaftigkeit simuliert, sondern dieses Ehrbar, diese Würde meint eine natürliche Autorität. Da hat einer was zu sagen. Sein Auftreten hat Gewicht, weil man ihm anmerkt, dass er es ernst meint. Und ernsthaft, das heißt nicht humorlos oder überstreng oder grimmig oder so. Also ich habe erlebt, die ernsthaftesten Brüder, die ich kenne, sind in der Regel auch die, die am herzhaftesten lachen können. Aber das ist keine oberflächliche Lächerlichkeit, sondern und schon gar nicht über unanständige Witze oder so. Wissen Sie, ich habe in einer theologischen Vereinigung, in der ich kirchenpolitisch tätig war, mal einen führenden Amtsträger erlebt, der schmutzige Witze erzählte. Das war eine ganz grausige Situation und ich habe ihn danach nie mehr so akzeptieren können wie vorher. Ehrbar, natürliche Würde. Und wissen Sie, je älter einer wird, umso mehr hängt diese Ehrbarkeit natürlich auch mit seiner Lebenserfahrung zusammen. Aber mit einer Lebenserfahrung, die geistlich ausgewertet wurde. Dieser Mann hat den Ernst des Lebens gesehen, er hat nicht daran vorbeigesehen. Er hat Leid und Unglück auch bei anderen nicht einfach ausgeblendet. Er weiß den Wert von Zeit zu schätzen. Er weiß, dass Besitz für sich genommen nicht glücklich macht. Er hat Utopien und Ideologien aufkommen und scheitern sehen. Er hat Emotionen verblassen gesehen. Er hat seine eigene Sterblichkeit immer besser verstanden. Ehrbar, das alles hat er gelernt. Aber darüber ist er nicht zynisch geworden und nicht bitter und nicht resigniert, sondern ernst. Er weiß umso mehr zu schätzen, was er in Christus hat. Er weiß umso mehr, wie gründlich die Zeit, die ihm zur Verfügung steht, genutzt werden muss. Ehrbarkeit, solche Ehrbarkeit erdrückt nicht, sondern ermutigt die anderen. Und dann das nächste, was über diesen Mann gesagt wird, besonnen. Da steht in einer englischen Übersetzung das Wort sensible, also für vernünftig. Ja? Das meint die rationale Seite seines Charakters. Und dieses Wort besonnen wird übrigens für alle verwendet. Für die jungen Männer wird es dann nochmal besonders betont, für die älteren Frauen, die jüngeren Frauen. Das ist etwas, was sich durchzieht. Das bedeutet, man bekommt im Laufe der Jahre ein gutes Urteilsvermögen, weil man sich gründlich mit dem Wort Gottes auseinandersetzt, weil man lernt, in Gottes Konzept zu denken. Man kann Unterscheidungen vornehmen und sie begründen. Und weil man besonnen ist, sollte man auch bescheiden sein, weil er weiß, was ich habe, ist Gottes Geschenk. Und dieser besonnene Mann, der steht mit beiden Beinen auf dem Boden. Dieser Realität, das ist kein Schwärmer, kein Träumer. Meine Schwiegermutter hätte gesagt, er passt in die Welt. Aber eben nicht in dem Sinne, dass er sich angepasst hat, sondern dass er lebenstüchtig ist. Dass er die Dinge durchschaut, dass er sie angehen kann. Weil er gelernt hat, die Welt mit Gottes Augen zu sehen. Und dann die letzte Beschreibung, gesund. Gesund, das heißt, wenn man das griechische Wort betrachtet, so viel wie stabil, integer. Nicht unbedingt perfekt, aber echt. Und Paulus macht deutlich, im Grunde genommen, dieses Gesunde, das ist die Grundlage für all die anderen Qualitäten, nüchtern, ehrbar, besonnen, gesund. Nämlich, was sagt Paulus hier in Vers 2? Er soll gesund sein im Glauben, gesund in der Liebe und gesund in der Geduld. Glaube, Liebe, Hoffnung, ne? Gesund im Glauben, das heißt, er hat gelernt, seinem Herrn zu vertrauen. Und er stellt die Weisheit Gottes nicht in Frage. Gesund im Glauben, er weiß um den guten Plan Gottes, er vertraut Gottes Wort. Er weiß, wie wichtig gesunde Lehre ist. Er bemüht sich selbst um seine stille Zeit mit dem Wort Gottes regelmäßig. Er bleibt korrekturfähig, er bleibt lernwillig. Er lebt Tag für Tag mit Jesus. Das heißt eigentlich gesund im Glauben. Und wer Gott immer mehr erkennt, der wird im Laufe der Zeit, wie wir sagen, ein Charakter. Der wird geprägt. Irgendwann ist jemand dann für sein Gesicht selbst verantwortlich. Der wird zunehmend bereit, Verantwortung für andere zu übernehmen. Gesund im Glauben. Und nicht nur gesund im Glauben, sagt Paulus, sondern auch gesund in der Liebe. Gesund in der Liebe zu Christus, zu den Mitchristen, zu den Verlorenen und zu den Feinden. Und Liebe zeigt sich im Tun in der Bibel. Liebe ist nicht einfach eine Gefühlsaufwallung, sondern Liebe bedeutet, dass ich bereit bin, Lasten zu tragen, Opfer zu bringen, mehr Ansprüche an mich selbst zu stellen als an die anderen. Das ist gegen diese dauernde postmoderne Selbstbezogenheit. Gesund in der Liebe, das heißt, ich will andere ermutigen und nicht belasten. Ich will nicht kleinkariert sein und nicht egoistisch. Gesund im Glauben, in der Liebe und schließlich gesund in der Geduld. Er ist bereit, Härten zu ertragen. Enttäuschung und Fehlverhalten zu überwinden, dabei nicht zynisch zu werden, immer wieder von sich aus auf andere zuzugehen, auch in schweren Zeiten nicht der Resignation zu verfallen. Paulus sagt mal, ich vermag alles durch Christus. Ich kann dankbar sein, mir kann es gut gehen, mir kann es schlecht gehen, ich kann reich sein, ich kann arm sein. Christus trägt mich durch alles durch. Und dass ich es lerne, mich wirklich an meinem Herrn zu freuen, auch wenn es Widerstände gibt, auch wenn es Einsamkeit bedeutet, auch wenn ich Ablehnung erfahre, auch wenn ich meine Schwachheit und Zerbrechlichkeit merke. Gesund in der Geduld. Und die gesunde Geduld lebt wovon? Sie lebt vom Blick auf die Ewigkeit. Sie vertraut auf Gottes Treue. Wer sich auf den Himmel freut, kann die Erde ganz anders ertragen, so wie Paulus sagt, dass die Leiden dieser Zeit nichts sind im Vergleich zu der großen Herrlichkeit, die uns hier erwartet. Und wissen Sie, dieses Porträt, was Paulus von den älteren Männern zeigt, das macht nochmal deutlich, das Leben eines Christen hier in dieser Welt ist kein Zuckerschlecken. Es ist keine einfache Strecke, es ist nicht so ein leichtes Dahinschreiten von einer erhebenden Glaubenserfahrung zur nächsten. Es ist Kampf. Es ist ein Umgehen mit Druck, mit Problemen. Aber wir dürfen daran wachsen. Ich habe mich gefragt, wie werden sie reagiert haben, die älteren Männer, als Titus ihnen das vorlas. Und wie werden ihre Frauen, ihre Kinder erst reagiert haben? Für alle Christen sind diese Maßstäbe wichtig, aber für die älteren Männer gilt es besonders, dass sie hier ein Vorbild sein sollen. Und wissen Sie, das ist auch nicht verwunderlich. Denn wer am längsten mit Jesus lebt, und das sind in der Regel die älteren Männer, nun gut, die sind nicht alle schon als junge Leute Christen geworden, aber viele von ihnen, in Kreta noch nicht, aber dann später bei den folgenden Generationen. Für uns gilt das zumindest. Je länger einer mit Jesus lebt, umso mehr sollte man von ihm erwarten, dass er auch von Jesus geprägt ist. Und deswegen geht von solchen älteren Männern eine starke Dynamik aus. In vielen Gemeinden sagt man immer, ja, lass mal die Jugend machen. Das ist völlig falsch. Die Jugend soll ihren Beitrag bringen und sie sollen lernen, früh Verantwortung zu übernehmen, ganz klar. Aber die schwierigen Aufgaben können nicht einfach an die jungen Leute abgeschoben werden. Diese älteren Männer, von denen Paulus hier spricht, die sollen selbst vorangehen. Und sie sollen gerade dadurch die jüngeren Leute ermutigen, auch in große Fußstapfen hineinzuwachsen. Und wer so alt wird, der bleibt frisch und jung in seinem Herzen. Und an dem erfüllt sich, was, schauen Sie, der letzte Meuterer der Bounty, ne? Der hat auch im hohen Alter, ist der erst richtig aufgeblüht. Und im Psalm 92 gibt es dazu einen großartigen Vers, eignet sich immer sehr gut für die Geburtstage älterer Leute. Da sagt dieser Psalmbeter, das ist nicht David, wir wissen nicht, wer es war, dieser Psalmbeter sagt in Vers 14 und 15, Psalm 92, die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Und wenn sie auch alt werden, so werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein, dass sie verkündigen, wie der Herr es recht macht. Er ist mein Fels. Psalm 92, Vers 14 bis 15. Und jeder Mann, der sein Christsein ernst nimmt, soll Gott um einen solchen Charakter bitten. Und je mehr Männer dieser Statur eine Gemeinde hat, umso besser steht es um die Gesundheit für die ganze Gemeinde. Soweit die älteren Männer. Jetzt kommen wir zu den älteren Frauen. Auch zu denen weiß Paulus sehr präzise zu reden. Desgleichen den älteren Frauen, Vers 3, dass sie sich verhalten, wie es sich für Heilige ziemt, nicht verleumderisch, nicht dem Trunk ergeben, sie sollen aber Gutes lehren und die jungen Frauen anhalten oder ermutigen. Hochinteressant. Diese älteren Frauen nahmen in der Gemeinde viele Dienste wahr. Sie kümmerten sich um andere Frauen, um Kinder, besuchten Kranke und Gefangene, gaben Quartiere für durchreisende Christen. In einigen heidnischen Städten kümmerten sich diese Frauen auch um Babys, die ausgesetzt waren. Das gab es damals in der Antike an vielen Punkten, dass unerwünschte Babys, meistens Mädchen, die nicht erwünscht waren, irgendwo ausgesetzt wurden. Und es gehörte zu den Aufgaben der Frauen in der Gemeinde, da ein waches Auge zu haben und gegebenenfalls diese Babys zu retten und quasi in die Gemeinde zu bringen, dass man dort dann Wege fand, sie zu versorgen. Viele wichtige Aufgaben haben diese älteren Frauen, aber eine spezielle Aufgabe, die Paulus hier beschreibt, ist, dass die älteren Frauen Lehrerinnen sein sollen für die jüngeren Frauen. Paulus hat im 1. Timotheusbrief deutlich gemacht, dass die Frauen in der Gesamtgemeinde keine Leitungsfunktion wahrnehmen sollen. Sie sollen nicht lehren, in dem Sinne, dass sie für die gesamte Gemeinde predigen, dass sie gemeindeleitende Lehre dort vortragen und vertreten. Das ist nicht ihre Aufgabe. Und Paulus begründet das nicht mit der Sitte der Zeit, sondern er begründet das mit der Schöpfungsordnung, er begründet das mit der Heilsgeschichte. Das sind also Punkte, die er hier setzt, die völlig unabhängig von der damaligen Situation sind, sondern generell gelten. Also, sie darf in der Gesamtgemeinde nicht lehren, aber sie hat von Gott dennoch eine spezielle pädagogische Aufgabe anvertraut bekommen, diese Frau. Sie soll nämlich vor allem die jungen Frauen anleiten und lehren. Und hier stoßen wir auf so etwas wie einen geistlichen, wie einen weiblichen Generationenvertrag, wenn Sie so wollen. Und noch etwas ist auffällig. Während Titus die anderen Altersgruppen auch direkt unterweisen soll, er war ja selber noch ein relativ junger Mann, genau wie jung wissen wir nicht genau, soll er im Hinblick auf die jungen Frauen die älteren Frauen unterweisen, dass die jüngeren Frauen lehren. Auch eine interessante Beobachtung. So, und wenn diese älteren Frauen ihre Lehraufgabe gegenüber den jüngeren Frauen, dass sie deren Mentorinnen praktisch sein sollen, wenn sie das mit Autorität wahrnehmen wollen, dann müssen sie was sein? Selber ein gutes Vorbild. Und darum gibt Paulus zunächst konkrete Hinweise für diese älteren Frauen, was für sie im Gemeindezusammenhang und überhaupt für ihr ganzes Leben wichtig ist. Und das Erste, was er sagt, sie sollen sich verhalten, wie es sich für Heilige ziemt. Verhalten, heilig. Natürlich gilt das für alle Christen, weil alle Christen Heilige sind. Aber was meint Paulus hier besonders? Wissen Sie, wie es sich für Heilige ziemt? Das ist im Griechischen ein einziges Wort. Und das bedeutet so viel wie priesterlich, ihrem heiligen Stand gemäß. Petrus hat das ja in 1. Petrus 2, Vers 9 als ein Bild für alle Christen gebraucht. Er hat gesagt, ihr seid eine königliche Priesterschaft durch Jesus, wenn ihr Christen seid. Der Herr hat euch für sich erwählt. Er hat euch herausgerufen aus der Welt. Und dass ihr Jesus gehört, dass ihr Jesus dient, das soll in eurem ganzen Leben gewissermaßen modellhaft deutlich werden. Und diese Verantwortung gemäß unserem priesterlichen Stamm, dass wir Jesus dienen, dass wir von ihm ausgewählt sind, dass das glaubwürdig unser Leben prägen soll, das macht Paulus jetzt besonders nochmal den älteren Frauen deutlich. Ihr sollt so leben, dass es zu eurem herausgehobenen Stand passt. Ihr sollt ein Vorbild echter Heiligkeit sein. Ihr älteren Frauen, an eurem Leben sollen die Jüngeren ablesen, dass es einen Unterschied macht, ob ich für Jesus lebe oder nur für mich. Ob ich von seinem Wort bestimmt werde oder vom Zeitgeist der Illustrierten. Und das soll sich immer wieder an der Grasnarbe des Alltags bewähren. Das ist die Aufgabe der älteren Frauen. Und dann führt Paulus das noch weiter aus. Verhalten als Heilige dann nicht verleumderisch. Nicht verleumderisch, das sagt er vor allem den älteren Ladies. Nicht verleumderisch. Schlecht über andere reden, tratschen. Und wissen Sie, mich hat überrascht, welches griechische Wort hier steht. Nicht verleumderisch heißt im Griechischen mä diabolus. Und Sie wissen, wofür Diabolos noch steht im Neuen Testament? Für den Teufel. Für den Verkläger. Im Neuen Testament wird mehr als 30 Mal der Titel Diabolos für den Satan verwendet. Den Verkläger und den Vater der Lüge. Es ist das Geschäft des Teufels zu verleumden und anzuklagen. Und Paulus sagt jetzt den älteren Frauen, ihr sollt nicht Diabolus sein. Ihr sollt nicht anklagen. Ihr sollt nicht gemein tratschen und fertig machen. Denn wenn ihr das tut, lasst ihr euch letztlich vor den Karren des Verklägers spannen. Lasst dich nicht hinreißen, schlecht über andere zu reden. Lasst dich nicht hinreißen, üble Gerüchte zu verbreiten, auch wenn es Spaß macht. Unsere Devise soll vielmehr sein, dass wir gut über andere reden und dass wir sie verteidigen, auch wenn sie sich selbst nicht verteidigen können. Und dann folgt ein dritter Hinweis für die älteren Frauen, nicht dem Trinken ergeben. Wörtlich, nicht vielem Wein versklavt. Das ist natürlich ein Hinweis, der auch für die älteren Männer gilt und auch für die jüngeren Männer und auch für die jüngeren Frauen, ganz klar. Aber offensichtlich war es in der kritischen Situation damals so, dass auch Frauen stark gefährdet waren, zu Sklaven des Alkohols oder anderer Rauschmittel zu werden. Und erstaunlich ist, dass Paulus dies sogar den Frauen in der Gemeinde sagen muss. Die kamen aus diesem Lebensgefühl heraus. Vielleicht waren einige besonders gefährdet in der Hinsicht. Und versklavt, das heißt gegen seinen Willen, unter Kontrolle, gegen seinen Willen in Abhängigkeit. Und hier versklavt gegenüber dem Rauschmittel. Vielleicht haben sich manche auch von der Einsamkeit des Alters ablenken wollen und haben irgendwann nicht mehr gemerkt, dass was als Flucht gedacht wurde, letztlich nur zu einem neuen Gefängnis wurde. Und Paulus sagt, ihr alten Frauen, ihr habt eine hohe Verantwortung. Wie ihr im Verborgenen lebt, weil euch keiner sieht, das hat Auswirkungen auf euren gesamten Dienst. Und dann das nächste, gutes Lehren. Das ist jetzt gewissermaßen die Hauptaufgabe der älteren Frauen. Lehren, was heilig und göttlich ist. Gottes guter Wille für unser Leben. Und für eine Gruppe haben diese älteren Frauen eine besondere Kompetenz und Verantwortung. Das war ein kleiner Wachmacher hier. Eine besondere Kompetenz und Verantwortung, nämlich für die jungen Frauen in der Gemeinde. Und hier steht wieder, was sollen sie machen mit den jungen Frauen? Sie sollen sie anhalten. Dahinter steckt eigentlich ein umfangreicheres griechisches Wort, das so viel bedeutet wie, man kann das übersetzen mit ermutigen. Man kann auch übersetzen, sie sollen die jungen Frauen zur Besonnenheit anleiten. Da steckt auch nochmal das Wort für besonnen drin, über das wir schon sprachen. Ja? Zur Urteilsfähigkeit. Sie sollen sie wirklich ermutigen und ihnen einen klaren Blick schenken für manche Probleme. Diese älteren Frauen sollen also einen Generationenvertrag wahrnehmen. Und ich frage mich, wo gibt es das in unseren Gemeinden? Und wie können wir auch solche Möglichkeiten eröffnen? Ich denke, hier liegt einfach für unsere Gemeinden noch ein großes, ungenutztes Potenzial für das geistliche Erstarken von Familien und auch von der Gemeinde, dass ältere Christen sich dafür bereithalten, auch auf die jungen Ehefrauen und Mütter gegebenenfalls zuzugehen. Und die jungen Christen sollen ihrerseits den Rat der Älteren suchen und von deren Erfahrungsschatz profitieren. In manchen Gemeinden ist es so eingerissen, dass die jüngeren Frauen nur für sich zusammenklucken und die Älteren denken, wir wollen uns denen nicht aufdrängen und die haben ja ihre eigenen Probleme. Die Bibel hat ein anderes Prinzip. Die Bibel sagt, ihr gehört zusammen. Ich war neulich bei einer Tagung, da waren viele junge Erwachsene, tagsüber hatten wir Vorträge, abends dann Rundgespräche am Kamin. Und da kamen wir auch auf dieses Thema zu sprechen. Und da sagten auch die jüngeren Frauen, ja, wir wären wirklich dankbar, wenn wir solche älteren, erfahrenen Christinnen hätten. Und eine junge Christin, eine ältere Christin, die viel zu Vorträgen im Lande unterwegs ist, hat gesagt, ich wundere mich, wie bereitwillig junge Frauen heute um Rat fragen. Wir waren damals viel sturer, als wir in dem Alter waren. Wir haben uns nicht leicht was sagen lassen. Das ist die eine Tagung. Dann war ich bei einer anderen Tagung, da berichtete eine ältere Christin eine ganz andere Erfahrung. Sie sagt, ja, wissen Sie, die jungen Studentinnen und so weiter, die sind ja sehr offen in der Regel. Aber gerade die jungen Familienmütter meinen oft, sie wüssten alles besser. Und sagen, oh, es ist eine andere Zeit, bei euch war damals alles anders, ihr versteht uns nicht. Also es gibt offensichtlich beide Situationen. Ich denke, es ist wichtig, dass sowohl von den Seiten der älteren als auch der jüngeren Frauen wirklich Vertrauen aufgebaut wird und dass beide sehen, hier hat Gott einen Auftrag für uns. Und vielleicht fragen Sie sich als ältere, reifere Christin, welche junge Frau kann ich möglicherweise fördern? Das heißt ja nicht, dass man sich dem Betroffenen aufdrängt, aber ich denke, es wäre einfach gut, wenn dieses normale biblische Prinzip, dass die älteren Frauen die jüngeren lehren sollen und Mentorinnen gewissermaßen für sie werden sollen, sie fördern sollen, wenn wir davon noch ganz anders Gebrauch machen würden, wenn wir davon noch dafür noch ein viel bewussteres Verständnis bekämen. Und damit Paulus noch konkreter. Er sagt nicht nur, dass die älteren Frauen die jüngeren beraten sollen, sondern er sagt auch, wie das geschehen soll. Und das ist Teil 2 des Generationenvertrages. Und damit kommen wir zu den jüngeren Frauen. Also die älteren sollen die jüngeren lehren, aber wie sollen sie die jüngeren jetzt lehren? Und damit kommen wir zu unserem letzten Punkt heute Abend. Also gewissermaßen der weibliche Generationenvertrag Teil 2. Oder Sie könnten über diese beiden Frauenabschnitte auch schreiben, Frauen nach Gottes Herzen, wenn man so will. Denn das ist es ja eigentlich. Gott hat ein Konzept. Frauen nach, kann man das lesen? Ja, Frauen nach Gottes Herzen. Und jetzt kommen wir zu den jüngeren Frauen. Interessant ist, dass zum Ende dieser Woche, das war in der Samstagsausgabe einer großen hannoverschen Zeitung, das wird in Ihren regionalen Zeitungen ganz ähnlich gewesen sein, neue Sehnsucht nach Familie, Eltern wollen mehr Zeit für ihre Kinder. So hat also die neue Presse aufgemacht, anlässlich des neuen Elternberichts der Bundesregierung. In diesem Elternbericht der Bundesregierung, so ist das dann auch berichtet hier, in diesem Artikel wird festgestellt, dass die Eltern heute unter Zeitdruck leiden und dass viele sich wesentlich mehr Zeit wünschten für ihre Kinder. 63% der Väter sowie 37% der Mütter mit minderjährigen Kindern geben an, zu wenig Zeit für ihren Nachwuchs zu haben. Und dann wird gesagt, heute geht es bei den Frauen natürlich immer um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und die aktuelle Familienministerin, also Frau Schröder, wird dann folgendermaßen zitiert: Früher habe es das Zeitproblem nicht so stark gegeben, weil die Mütter, die zu Hause waren, eben mehr Zeit gehabt hätten. Weil also Mutter und Vater beide heute arbeiten wollen, Klammer auf, oder müssen, Klammer zu, haben sie weniger Zeit für die Kinder. Und dann wird überlegt, was alles gemacht werden kann, und am Ende landet man dabei, man brauche mehr Betreuungsangebote, also mehr Krippenplätze, und natürlich flexiblere Arbeitszeiten für die Eltern. Und das Ganze wird dann noch ergänzt durch einen Kommentar auf Seite 2 von einer der Redakteurinnen, und sie lästert dann nochmal über das Betreuungsgeld für die Kinder, für die Frauen, die zu Hause bleiben, und sagt: Betreuungsgeld für Frauen, die heim am Herd auf die Kids aufpassen. Manche sagen dazu auch einfach Albtraum.
Was?
So, soweit der Kommentar dieser dreisten Redakteurin der neuen hannoverschen Presse. Das war also jetzt Zeitung vom Wochenende, und ich denke, das ist ein typisches Beispiel dafür, wie massiv die Medien den Durchschnittsbürger an diesem Punkt beeinflussen. Ne? Was ist eigentlich normal, und wie reagieren wir Christen in so einer Situation? Ja, wir stehen unter diesem Dauereinfluss. Das Grimme-Institut hat schon 2005 eine Studie veröffentlicht, Familienbilder im Fernsehen. In welchen Verhältnissen leben die Frauen in den Filmen, die Hauptfiguren in den Spielfilmen? Und da hat man herausgefunden, nur 4% der Frauen, so das Grimme-Institut 2005, und diese Quote hat sich bestimmt nicht wesentlich geändert, nur 4% der Frauen werden in einer klassischen Familie mit Ehemann und Kind dargestellt. Nur 4% der Frauen. Die anderen sind dargestellt als Singles, ohne Kind oder alleinerziehend oder in einer Beziehung ohne Trauschein, Patchwork und so weiter. Und natürlich prägen diese Bilder, die da über die Scheibe flimmern, das Verständnis unserer Zeitgenossen. Und die Frage ist immer, wie wir als Christen uns mit solchen Beeinflussungen auseinandersetzen. Ob wir uns davon irgendwie irritieren lassen, bewusst oder unbewusst. Wer bestimmt eigentlich, wie wir denken? Und wissen Sie, es ist interessant, dass auf Kreta offensichtlich die Christen sich teilweise ähnlichen Fragen gegenüber sahen, obwohl sie unter völlig anderen Rahmenbedingungen lebten. Ja? Und Paulus nimmt auch dazu Stellung. Was bedeutet dieser Generationenvertrag nun für die Jüngeren? Die Alten, die älteren Frauen sollen sie coachen. Und Paulus gibt ihnen nun ein Modell an die Hand. Paulus nennt 7 Herzensanliegen. Mit diesen 7 Punkten schließen wir. Und sie sind alle unterschiedlich lang. Also seien Sie ganz getrost, sie sind unterschiedlich lang. Paulus nennt 7 Punkte, 7 Herzensanliegen für die Frau. Das sind Gottes Herzanliegen für die jüngeren Frauen, und das soll auch für die jüngeren Frauen dann zu einem Herzensanliegen werden. Nicht ein äußerer Zwang, nicht ein starres Regelwerk, das mit zusammengebissenen Zähnen irgendwie durchgezogen wird, sondern hier geht es um Überzeugung. Es geht hier um fröhliche Überzeugung. Und wenn wir das gleich sehen, diese 7 Punkte, dann fragt man sich, warum muss Paulus das so betonen damals? Warum war das damals so spannend? Und Sie werden sich vielleicht wundern, es gab auch im ersten Jahrhundert schon eine Vorform des Feminismus gewissermaßen. Also es gab den Zeitgeist damals auch. Und der biblische Standard war unter Beschuss damals auch. Man wollte damals den Frauen genauso weismachen, dass Gottes Schöpfungsordnung nicht mehr in die Kultur passt, dass die traditionellen Aufgaben der Frauen, Familie, Gesellschaft und Gemeinde überholt wären und unterdrückend für die Frauen. Und natürlich stießen solche Töne bei den Frauen umso mehr auf Resonanz, je unzufriedener sie ohnehin schon waren. je unglücklicher mit ihrer Situation sowieso. Und wenn sie sich nicht gewürdigt fühlten, wenn sie sich ausgenutzt fühlten, dann war das natürlich ein sehr willkommener Boden, um solches Gedankengut aufzunehmen. Und natürlich war das auch großenteils die Schuld der Männer. Und natürlich gab es damals auch viele, viele verletzende Sprüche. Und es wurde immer noch kolportiert, das Zitat des Staatsmannes und Redners Demosthenes aus dem 4. Jahrhundert vor Christus, der gesagt hat, wir haben Kurtisanen für das Vergnügen, wir haben Konkubinen für den Geschlechtsverkehr und unsere Ehefrauen sind dazu da, legitime Kinder zu gebären und zuverlässig für den Haushalt zu sorgen. Zitat Ende. Das ist klar, dass in diesem Zusammenhang das Wort Haushalt keinen guten Klang hat. Und es ist kein Wunder, dass es schon damals eine ziemlich aggressive Frauenbewegung gab. Sie war eingebunden in die Philosophie, die sich damals langsam formierte, die noch nicht abgeschlossen vorlag, aber die Gnosis. Und diese Gnosis, das war so eine Kombination vom östlichen Mystizismus und westlichem Rationalismus. Und in dieser Mythologie des Systems ist das höchste göttliche Wesen androgyn, also männlich, weiblich gemischt, wenn Sie so wollen, aber die weibliche Rolle dominiert und entsprechend sollte auch in diesem System die Frau letztlich die Führung gegenüber dem Mann haben, Umkehrung der biblischen Rollen, große Akzeptanz für Lesbianismus. Die moderne Form der Gnosis ist etwa das New Age-Konzept, das ja auch sehr, sehr feministisch gewandelt sich immer wieder zeigt. Und diesen Einfluss, diesen weltanschaulich-ideologischen Einfluss des Feminismus im Rahmen auch des gnostischen Systems war natürlich die junge Gemeinde auf Kreta ausgesetzt, ist klar. Egal wie bewusst sie sich damit befasst haben, aber es lag in der Luft. Und Weltanschauungen sind ja nicht dann besonders wirksam, wenn die Leute Seminare besuchen müssen, um sie zu studieren, sondern wenn die Leute sie unbewusst inhalieren, wenn sie die Krimis und die Spielfilme sehen. Dann greift Weltanschauung nach dem Herzen. Weil es nicht eine Konzeption ist, mit der man sich kritisch auseinandersetzt, sondern es ist ein Lebensgefühl, das man schluckt und schluckt und schluckt und unkritisch irgendwann dann übernimmt und, oder zumindest davon mitgeprägt wird. Und umso wichtiger war es, dass die Christen fragten und die Christinnen fragten, was will Gott? Denn sie müssen wissen, wenn wir auf diese Fragen keine Antworten finden, dann gibt es in den Gemeinden ganz schnell einen Dominoeffekt. Ja? Erst passen wir uns an den Lebensstil an, das ist der erste Schritt. Dann müssen wir den Lebensstil rechtfertigen, indem wir bestimmte biblische Wahrheiten verändern und umbiegen. Und schließlich lehren wir das, was wir biblisch umgebogen haben, als die rechte neue Lehre. Und sagen aber nicht, dass es eine neue Lehre ist, sondern sagen, das ist die biblische Lehre. Anpassen, rechtfertigen, durch Umdeutung biblischer Wahrheit und das dann als Lehre verkünden. Und die Generation, die dann am Ende steht, die denkt, das sei wirklich das göttliche Konzept, was letztlich nur Rechtfertigung eines angepassten christlichen Lebensstils war. So. Und jetzt erinnert Paulus die Kreter, Leute, macht das nicht mit. Und er beschreibt ziemlich konkret, wie eine junge Frau nach Gottes Herzen sich nun verhalten soll. Und Paulus gibt auch die Begründung, warum das wichtig ist. Er sagt nicht, ihr sollt das so machen, weil das für die Männer bequem ist oder weil das eurer hehren Tradition entspricht, sondern er sagt, es geht um Gottes Ehre. Schauen Sie mal hier in Vers 5, da sagt er, damit nicht das Wort Gottes verlästert werde. Darum geht's. Also verlästert, da steht das Wort für Blasphemie. Gottes Plan, Gottes Schöpfungsordnung, wer die links liegen lässt, wer sich davon abkehrt, der beleidigt Gott. Und übrigens, er verdunkelt auch das Zeugnis der Christen gegenüber der Welt. Er verlästert auch den Namen Gottes gegenüber denen, die draußen sind, ja? Die dann sagen, ja, bitte, die Christen leben auch so. Die machen ja auch nichts anderes, obwohl sie sich immer darauf berufen. Kleine Zwischenbemerkung. Wir denken manchmal, den Nichtchristen würde es Eindruck machen, wenn wir uns nicht von ihnen unterscheiden. Wenn wir eigentlich genauso leben wie sie. Und ich sage Ihnen, das ist ein Irrtum. Die Nichtchristen erwarten von uns einen anderen Lebensstil. Die Nichtchristen erwarten, dass an unserem Leben etwas Spezielles abgelesen werden kann. Auch etwas, das sie herausfordert. Etwas, das sie zum Nachdenken provoziert. Und Paulus sagt, achtet drauf, es geht um die Ehre Gottes, damit nicht das Wort Gottes verlästert wird. Seid erkennbar an eurem Lebensstil. Und darum gibt Paulus Ihnen nun diese Beschreibung des göttlichen Modells. Und wir müssen sehen, hier geht es zunächst um verheiratete Frauen oder solche, die sich darauf vorbereiten. Die waren wahrscheinlich in der Mehrheit. Damit sagt Paulus nicht, dreimal rot unterstrichen, damit sagt Paulus nicht, dass es für eine Frau ein erfülltes Leben nur innerhalb einer Ehe geben kann. Die Bibel kennt auch ein Alternativkonzept und das ist das der Alleinstehenden. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Entweder verheiratet oder Single. Das sind die beiden biblisch denkbaren und von Gott vorgesehenen Wege. Und Paulus sagt, eine Frau kann auch ein voll erfülltes, randvoll gelingendes, wertvolles, wirksames Leben haben, wenn sie nicht heiratet. Und wenn sie dadurch umso besser ganz für den Dienst im Reiche Gottes zur Verfügung steht. Auch darauf liegt eine große Verheißung. Siehe 1. Korinther 7. Aber hier beschreibt eben Paulus nun den Weg, der wahrscheinlich für die meisten damals vorgesehen war und es wohl auch heute noch ist, nämlich dass Frauen wirklich nicht alleine bleiben, sondern heiraten, dann möglicherweise auch noch Familie bekommen. Und da macht er deutlich, eine solche Frau, deren Schwerpunkt liegt ganz klar auf dem eigenen Haus. Oikos. Und Haus, das bedeutet nicht ein Gebäude, sondern das bedeutet die Familie. Die Institution der Ehe bzw. Familie. Dieses Lebenskonzept, das ist das Haus. Und es ist die Aufgabe der jüngeren Frau, sofern sie heiratet und Kinder bekommt, dass sie der Mittelpunkt dieses Hauses ist. Das ist das Konzept. Und Paulus macht deutlich, dieses Konzept ist ein von Gott vorgesehenes. Er macht es nicht nur hier deutlich, er macht das auch in Epheser 5 deutlich und an anderen Stellen. Und ich will auch das deutlich sagen, damit spricht Paulus nicht ein grundsätzliches Verbot der außerhäuslichen Berufsarbeit aus. Überhaupt nicht. Aber aus dem geht letztlich hervor, dass alle Berufstätigkeit außer Haus und man kann genauso gut sagen auch aller ehrenamtliche Einsatz außer Haus sich letztlich daran messen lassen muss, wie weit er mit dieser Hauptaufgabe der Frau vereinbar ist. Und was Paulus hier formuliert, ist so etwas wie ein Curriculum für Ehefrauen und Mütter. Und dabei wird von Anfang an deutlich, Menschen gehen vor Sachen. Menschen gehen vor Sachen. Immer ganz klar. Kein sturer Katalog von Regeln und Pflichten, sondern was steht am Anfang? Die persönliche Beziehung der Frau zu den wichtigsten Menschen in ihrem Leben. Lesen wir nochmal diese 7 Punkte. Wozu sollen die jungen Frauen nun angehalten und ermutigt werden? Dass sie ihre Männer lieben, 1, ihre Kinder lieben, 2, besonnen sein, 3, 4, keusch, 5, häuslich, 6, gütig, 7, sich ihren Männern unterordnen. Das wollen wir uns jetzt noch schnell angucken. Am Anfang steht also, 1, liebe deinen Mann. Das ist auffällig an dieser Stelle. Es geht um Liebe und das zweite wird sein, liebe deine Kinder. Verstehen Sie, es geht um diese Beziehungen, das soll sie erstmal prägen. Nicht kehre das Haus und bügle die Wäsche. Und es ist interessant, dass auch noch die Ehefrau vor den Kindern, beziehungsweise der Ehemann vor den Kindern kommt. Warum? Weil eine gesunde Ehe natürlich die beste Voraussetzung für die Erziehung der Kinder ist. Da spielt die Ehe eine ganz wesentliche Rolle für die Erziehung der Kinder. Und außerdem muss man bedenken, die Ehe ist eine lebenslange Aufgabe. Ja, die Kinder gehen irgendwann aus dem Haus. Die Kinder bauen dann irgendwann ihr eigenes Leben auf. Unsere Tochter ist gerade vor 2 Tagen ausgezogen und hat nun ihre eigene Studentenbude in Hannover. Aber Gott sei es gedankt, in Hannover bezogen, dann kann man sich noch ein bisschen öfter sehen. Aber der Sohn ist vor 2 Jahren ins Studium gegangen. Die kommen regelmäßig und häufig wieder. Und wir sehen uns nach wie vor sehr häufig und kommunizieren intensivst. Aber es ist schon eine Zäsur. Es ist ein Einschnitt. Und meine Frau, die bleibt. Zum Glück. Ja, als Ehepartner begleiten wir uns ein Leben. Meine Frau sagte heute, als wir hierher fuhren, ach, sagt sie, es gibt doch auch viele schöne neue Möglichkeiten durch diese neue Situation, dass wir mehr Zeit allein miteinander haben. Also es hat auch seine Vorteile. Wie gesagt, liebe deinen Mann, das steht am Anfang. Die älteren Frauen sollen die Jüngeren dazu anhalten, dass sie ihre Männer lieben. Sie sollen sie dazu anhalten. Daran sehen wir, Liebe kann offensichtlich gelernt werden. Und entwickelt werden. Ja? In den Spielfilmen kriegen wir immer die Botschaft, gibt es ein Gefühl, das kommt wie ein Schmetterling. Und wenn der Honeymoon vorbei ist, dann kann man sich eben nicht wehren, dann ist man eben nicht mehr so verliebt und dann ist es eben Schicksal und dann muss man sich eben trennen und dann kommt irgendwann der nächste Honeymoon. Ich habe heute irgendwo gelesen, da lag irgendwo so eine Bildzeitung rum. Ach ja, in der Raststätte an der Autobahn, dass Barbara Becker sich auch von ihrem zweiten Mann nach 2 Jahren Ehe jetzt schon wieder getrennt hat. Gut, der Honeymoon ist vorbei. Es muss irgendwie dann wahrscheinlich ein neuer kommen. Und die Bibel sagt, nein, Liebe ist mehr. Nicht ein Gefühl, das herfliegt und wieder wegfliegt, sondern es ist die Bereitschaft, dem anderen zu dienen, ihn zu tragen. Liebe ist mehr als nur die aktuellen Gefühle, die mal schwanken, die mal so und mal anders sein können. Natürlich ist es gut, dass es diese Verliebtheit gibt, dass man überhaupt erstmal zueinander findet. Sonst würde man ja gar nicht zueinander finden. Aber daraus muss dann mehr wachsen. Und Liebe bedeutet im Letzten dem anderen dann zu dienen und ist gegründet auch im Gehorsam gegenüber dem Gebot Gottes. Und die Liebe fragt nicht nur danach, was ich selber empfinde, sondern was der andere braucht. Und Paulus sagt übrigens in Epheser 5, das gilt natürlich auch für den Mann. Nur für den Mann eigentlich noch viel radikaler. Der muss sogar bereit sein, sein Leben für seine Frau zu opfern, sagt Paulus in Epheser 5. Aber diese Liebe, diese Hingabe sollen die Frauen mit Gottes Hilfe lernen. Und Liebe lernen bedeutet nicht Krampf, sondern sie sollen fragen, wie kann ich in Alltagssituationen meinem Mann am besten helfen, ihr am besten beistehen. Und je mehr wir lernen, einander zu lieben, umso mehr wird auch das Gefühl füreinander wieder wachsen. Einer hat das so gesagt, er hat gesagt, wo es echte praktische Liebe gibt, da wird die echte Emotion unweigerlich folgen. Und wie anders sagt es der Zeitgeist. Der Zeitgeist sagt, denk an deine Interessen, vergiss nicht, dich selbst zu verwirklichen. Und wenn du an der Seite deines Mannes eben keine Chance mehr zu einem glücklichen Leben siehst, dann kannst du ihn notfalls auch verlassen. Und wenn dir die Ehe nicht mehr sinnvoll erscheint, dann löse dich daraus. Überlegen Sie, wie viele Scheidungen werden heutzutage gerade von Frauen betrieben? Auch von Männern, natürlich immer zu allen Zeiten. Aber die Anzahl der von Frauen forcierten Scheidungen nimmt ständig zu. Weil sie meinen, endlich gelernt zu haben, dass es nicht mehr nötig ist, auszuharren und um Besserung der Situation zu kämpfen. Und Paulus sagt, liebe deinen Mann. Und er sagt den Älteren, lehrt die jungen Frauen, ihre Männer zu lieben. Und dann das Zweite. Das hat auch nichts mit vordergründiger Selbstverwirklichung zu tun. Liebe deine Kinder. Nach dem Ehemann kommen gleich die Kinder. Der weibliche Generationenvertrag. Und Liebe ist nicht blinde Liebe, die dem anderen alles gibt, was er will, aber sehende Liebe, die ihm gibt, was er braucht. Das Evangelium von Jesus Christus vor allem anderen. Erziehung, Ermutigung, Korrektur, Geborgenheit, Fürsorge. Natürlich soll der Mann dabei mithelfen. Der Mann ist unverzichtbar in der Erziehung der Kinder. Aber die Frau ist diejenige, die die Kinder am beständigsten begleitet. Und das alles erfordert Zeit und kann nicht in einer gestressten Stunde nach Feierabend geschehen, wo dann das Büro erledigt wurde und dann noch der Haushalt irgendwie geschmissen werden muss und dann noch eine Dreiviertelstunde wenigstens mit dem Kind gesprochen, eine gute Nachtgeschichte gelesen und morgen früh gibt es dann wieder das Butterbrot auf den Weg in den Kindergarten. Das kann es nicht sein. Und wir sehen doch, wie die seelischen Probleme bei den Kindern explodieren an vielen Stellen. Ich habe jetzt in einem christlichen Medienmagazin diesen Bericht gefunden, wo gesagt wird, wo es heißt, Stress statt Geborgenheit. Krankenkassen und Experten schlagen Alarm. Psychische Störungen bei Kindern steigen seit Jahren an. Jedes fünfte Kind zeigt Auffälligkeiten. Kinder- und Jugendpsychiater befürchten, dass sich diese Zahlen bis zum Jahr 2020 verdoppeln werden noch gegenüber der aktuellen Situation. Und was ist der Rat der meisten Politiker? Mehr Betreuung, noch mehr Kinderkrippen, sorgt für außerhäusliche Betreuung und vielleicht würden Sie am Ende sagen, noch mehr Ritalin, um die Kleinen wenigstens ruhig zu halten. Seelische Probleme. Und die entscheidende Frage, sagt Paulus, für eine Frau ist nicht, wie kann ich Karriere und Kinder am besten miteinander vereinbaren. Das ist die Van der Leyen-Bibel, in der das so steht. Vereinbarkeit von Karriere und Familie. Sondern Paulus sagt, die Frage lautet, wie kann ich meine Kinder am besten lieben? Was braucht meine Familie? Und so zu leben erfordert ganzen Einsatz. So zu leben erfordert aber auch einen klaren Kopf. Und das ist das Dritte, was die älteren Frauen die Jüngeren lehren sollen. Sei besonnen. Das haben wir nun schon ausführlich erklärt. Das ist die rationale Seite. Diese Frau ist kein Dummchen. Sie soll verstehen, was ist Gottes Schöpfungsordnung? Was braucht mein Haus? Was setzt die Ideologie des Zeitgeistes dagegen? Sie soll Urteilsvermögen entwickeln. Sie soll in ihrem Denken und Entscheiden integer sein, aber integer auch in ihrem moralischen Verhalten. Und darum die vierte Anweisung, sei keusch. Das heißt, im Grunde sei deinem Mann treu. Und Paulus macht es deutlich am Beispiel des Gebietes der Sexualität. Sei deinem Mann treu. Auf Kreta gab es Zügellosigkeit, ähnlich wie in Korinth. Und das Meinungsklima in Kreta ging mit sexuellen Verfehlungen so eher um wie mit Kavaliersdelikten. Ja, man kannte das. Und möglicherweise haben sich bestimmte Ausläufer des alten Lebens dieser Christinnen hineingezogen in ihr neues Leben in der Gemeinde. Wir wissen es nicht. Paulus sagt, bei euch soll es anders sein. Paulus sagt, auch dadurch sollt ihr der nichtchristlichen Umwelt ein Zeugnis dafür abgeben, dass Jesus unser Leben verändern kann mit seiner Kraft. Ihr sollt euch füreinander aufheben und ihr sollt euch einander vollkommen vertrauen können. Sei keusch. Bewahre dich auf für deinen Mann. Und dann das fünfte, sorge für dein Haus. Und ich sage Ihnen, wenn wir diesen Punkt geschafft haben, dann werden wir sehr schnell zum Schluss kommen. Dann haben wir den wichtigsten Punkt geschafft. Ich habe auch immer die Uhr im Blick. Sei häuslich gut haushaltend. Paulus schreibt es in 1. Timotheus 5, Vers 14 ganz ähnlich. Da sagt er, die jungen Witwen sollen wieder heiraten, sollen Kinder kriegen und sollen gut ihr Haus in Ordnung halten. Und da verwendet Paulus noch ein anderes griechisches Wort. Das heißt oikodespoteo. Also auf Deutsch, sie sollen die Despoten ihres Hauses sein. Natürlich im guten Sinne. Sie sollen ihr Haus managen, heißt das. Und ein ähnliches Wort steht auch hier. Sorge für dein Haus. Und überlegen Sie mal, wie stark der Gegendruck der Gesellschaft gerade an diesem Punkt ist. Ne? Hier diese Redakteurin, von der man so gut wie nichts weiß, bezeichnet das einfach als Albtraum. Wie viele Verdächtigungen, ja? Dass Frau von der Leyen gesagt hat, die Familien sollen das Erziehungsgeld möglichst nicht direkt kriegen, weil sie es ja doch nur für sich verbrauchen. Man soll den Familien lieber Gutscheine festgelegt auf bestimmte Leistungen geben, weil der Staat ja wohl besser weiß, was die Kleinen brauchen, als die Mütter und Väter. Wo leben wir eigentlich? Oder es hat ja auch diese Interviewäußerung gegeben von der damaligen noch Familienministerin, dass sie so sinngemäß gesagt hat, ja, wenn die Frauen zu Hause bleiben, dann sitzen sie ja sowieso vor dem Fernsehschirm und essen Chips. Also können sie auch ruhig zur Arbeit gehen, was Nützliches für die Volkswirtschaft tun. Ich habe jetzt sehr frei zitiert. Aber es ist bezeichnend für die Stimmung in unserer Gesellschaft, dass diese unverschämte, dreiste, unerträgliche Äußerung einer Ministerin nicht dazu geführt hat, dass von Spiegel bis Fokus und Welt ihr Rücktritt gefordert wurde. Hätte ein Mann etwas Ähnliches gesagt, hätte man ihn dafür schon längst, natürlich nicht über die Frauen, das hätte er auch sagen können, aber wären in anderen Zusammenhängen Äußerungen gemacht worden, wäre da viel schneller durchgegriffen worden. Es hat keinen Sturm der Empörung gegeben. Und auch das wirft ein bezeichnendes Licht auf unsere Gesellschaft. Diese ständige Meinungsmache, ne, dass Arbeit zu Hause minderwertig sei, dass die Frau abhängig würde von ihrem Mann. Und natürlich, das müssen wir historisch auch sehen, dieser zusätzliche Schub zu Beginn der 90er Jahre durch die Wiedervereinigung. In der ehemaligen DDR war es einfach fast selbstverständlich gewesen, dass die Frauen die Kinder sehr früh in die Krippe brachten und dann zur Arbeit gingen. Die kannten das gar nicht anders. Kann man ja auch keinen Vorwurf machen. Manche brauchten auch einfach das Geld. Das ist ja schon mal ein Motiv, wenn jemand sagt, ich kann, wir brauchen es einfach, aber natürlich kann man auch die Frage stellen, worauf kann ich möglicherweise verzichten? Ich denke, die Mutter zu Hause ist für Kinder auf Dauer wichtiger als noch eine zweite Urlaubsreise oder ein zweites Auto. Und wissen Sie, sogar in evangelikale Kreise ist dieses Denken eingezogen, dass es für die Frau keine feste Platzanweisung gibt. Jemand, den ich ja sonst immer sehr positiv zitiere, ist Manfred Siebald mit seinen Liedern. Aber ich habe jetzt ein altes Lied von ihm zufällig mal wieder gehört, wo er humorvoll darüber berichtet, dass er gebügelt hätte, als seine Frau beruflich unterwegs war. Ich habe gebügelt, heißt das Lied. Und in diesem Lied schreibt er dann auch, Zitat, wir beide glaubten doch noch nie an jene alten Rollen, die Menschen sich erdachten. Und wir glauben auch nicht dran, dass wir nun diese Rollen einfach nur vertauschen sollen. Wir packen beide das, was wir am besten können, an. Also es gibt keine festgelegte Zuteilung von speziellen Rollen oder Aufgaben, sondern jeder guckt eben, was er am besten kann. Das ist falsch. Das, was Paulus hier sagt, das haben sich nicht Menschen erdacht. Bei allem Respekt für Manfred Siebald. Und dasselbe christliche Medienmagazin Pro, das sich immer so sehr für Familie und biblische Werte einsetzt, und das ist auch sehr gut, dass sie das tun, hat jetzt in seiner jüngsten Ausgabe ein Porträt gebracht von einer Pfarrerin, die einen sehr berühmten Vater hatte, Paul Deitenbeck, den viele der Eltern noch kennen, Monika Deitenbeck-Goseberg. Sie selbst ist Pfarrerin. Und sie wird hier in diesem Bericht so zitiert und sagt, ich dachte immer als kleines Mädchen, ich heirate mal einen Pfarrer, aber dann hätte ich auch kochen lernen müssen, lacht sie. Und Haushalt liege ihr nicht. Deshalb sei sie froh, dass sie Pfarrerin geworden sei und ihr Mann viel vom Kochen verstehe. So, das ist eine eindeutige Positionsangabe. Das ist gleich doppelt fragwürdig. Einmal im Hinblick darauf, dass sie als Pfarrerin wirkt, obwohl Frauen nach Paulus keine Gemeinde leiten sollen. Und dass sie sagt, das Haus ist nicht mein Ort. Paulus sagt, Sorge für dein Haus. Vertauschung der Rollen. Manfred Siebald sagt, Menschen haben sich das ausgedacht. Nein, Paulus sagt hier, Titus 2. 1. Timotheus 5, Vers 14. Und wissen Sie, die Tatsache, dass sowas in evangelikalen Veröffentlichungen durchgeht, ohne dass sich nennenswert viele Leute daran stoßen, zeigt, wie weit das Denken dieses Zeitgeistes schon durch die Ritzen unserer eigenen Gruppen und Gemeinden gedrungen ist. Wir müssen hier einfach wach bleiben. Es geht um Gottes Konzept und Paulus hält konsequent dagegen. Und Paulus sagt, den älteren Frauen lehrt es die Jüngeren, eine gute Hausfrau zu sein, so steht hier. Das steht in der Bibel. Das ist nicht ein antiquierter Traditionalismus. Und Hausfrau sein bedeutet nicht nur putzen, kochen, einkaufen, sondern es ist eine Gestaltungsaufgabe. Dietrich Bonhoeffer hat aus dem Nazi-Gefängnis heraus im Mai 1943 eine Traupredigt für seinen Freund Eberhard Bethke geschrieben. Wahrscheinlich eine der berühmtesten Traupredigten des 20. Jahrhunderts. Und die ist dann zusammen mit anderen Zeugnissen, die in der Nazihaft entstanden sind, unter dem Titel Widerstand und Ergebung veröffentlicht worden. Und dort in dieser Predigt für seinen Freund Eberhard Bethke nimmt Bonhoeffer diesen biblischen Gedanken des Hauses auf. Und er sagt, also in einer Situation, wo er nicht am grünen Tisch mal einen Text zustande bringt, sondern wo er damit rechnen muss, bald umgebracht zu werden. Wo es um die Fragen geht, was trägt, was kann ich meinem Freund jetzt noch für seine Ehe mitgeben. Und da schreibt Bonhoeffer Folgendes. Es sind ungesunde Zeiten und Verhältnisse, in denen die Frau ihren Ehrgeiz darin sucht zu sein wie der Mann und der Mann in der Frau nur das Spielzeug seiner Herrschsucht und Freiheit erblickt. Es ist der Beginn der Auflösung und des Zerfalls aller menschlichen Lebensordnung, wenn das Dienen der Frau als Zurücksetzung, ja als Kränkung ihrer Ehre und die ausschließliche Liebe des Mannes zu seiner Frau als Schwäche oder gar als Dummheit angesehen wird. Und dann kommt der Ort, an den die Frau von Gott gestellt ist, nicht von der Tradition, nicht von irgendwelchen männlichen Macho-Wünschen, von Gott gestellt ist, ist das Haus des Mannes. Was ein Haus bedeuten kann, ist heute den meisten in Vergessenheit geraten, schreibt Bonhoeffer 1943 schon. Uns anderen aber ist es gerade in unserer Zeit besonders klar geworden. Es ist mitten in der Welt ein Reich für sich, eine Burg im Sturm der Zeit, eine Zuflucht, ja ein Heiligtum. Es steht nicht auf dem schwankenden Boden der wechselnden Ereignisse des äußeren und öffentlichen Lebens, sondern es hat seine Ruhe in Gott. Das heißt, es hat von Gott seinen eigenen Sinn und Wert, sein eigenes Wesen und Recht, seine eigene Bestimmung und Würde. Das Haus ist eine Gründung Gottes in der Welt. Der Ort, an dem, was auch in der Welt vorgehen mag, hier Friede, Stille, Freude, Liebe, Reinheit, Zucht, Ehrfurcht, Gehorsam und in allem Glück wohnen soll. Es ist die Berufung und das Glück der Frau, diese Welt in der Welt dem Manne aufzubauen und in ihr zu wirken. Wohl ihr, wenn sie erkennt, wie groß und reich diese ihre Bestimmung und Aufgabe ist. Nicht das Neue, sondern das Bleibende. Nicht das Wechselnde, sondern das Beständige. Nicht das Laute, sondern das Stille. Nicht das Befehlen, sondern das Gewinnen. Und dann sagt Bonhoeffer am Ende, klug sind der Mann und die Frau, die die Ordnung Gottes erkennen und halten. Und töricht ist, wer meint, an die Stelle von Gottes Ordnung eine andere, dem eigenen Willen und Verstand entspringende Ordnung setzen zu können. Sorge für dein Haus, sagt Paulus. Und häuslich, das ist ein reiches Betätigungsfeld. Die Frau kann den Mann unterstützen. Die Frau kann die Wirkungsmöglichkeiten ihres Mannes in der Welt verstärken, wenn sie wirklich hinter ihm steht. Die Frau kann die Kinder in einer ganz besonderen Weise prägen. Sie kann die nächste Generation auf den Weg bringen. Auch der Vater soll natürlich stark auf die Kinder einwirken, aber auf seine Weise. Und die Frau hat dieses Beständige, dieses Bleibende, diese Kontinuität der Begleitung. Und im Übrigen frage ich Sie, wer bereitet die jungen Mädchen darauf vor, später einmal selbst in diesen Generationenvertrag einzusteigen? Welches Vorbild von Ehe und Familie lernen unsere Töchter durch ihre Mütter kennen? Welche Möglichkeiten, ein Haus zu führen, Hilfe für Bedürftige? Wie viele ehrenamtliche Dienste können wahrgenommen werden in der Gemeinde und in der Gesellschaft, die ausgehen vom Haus und die ihre Grundlage darin haben, dass die Frauen einfach wirtschaftlich unabhängig ihre Zeit in einer Weise frei gestalten und einsetzen können, wie das jemand, der sich an feste Dienstzeiten halten muss, niemals kann. Also meine Frau ist über lange Jahre hinweg die Vorsitzende des Schulelternrates in unserem Gymnasium gewesen und auch die Vorsitzende des Stadtelternrates in Langenhagen. Und sie hatte eben durch ihre freie Gestaltungsmöglichkeit die Chance, an vielen Sitzungen teilzunehmen, die sie als Berufstätige nie hätte wahrnehmen können. Und konnte eben dort versuchen, auch in einem christlichen Sinne Einfluss zu nehmen. Das ist auch die besondere Freiheit, die diese häusliche Vorrangaufgabe der Frau in ihrem Gesamteinsatz für die Gesellschaft bietet. Die jüngere Frau als der Mittelpunkt des Hauses und als diejenige, die das Haus zu ihrem Mittelpunkt hat. Das Haus steht für Freiheit, für Gestaltungsfreiheit. Diese Frau kann andere zum Beten einladen, sie kann Krankenbesuche machen, sie kann Einsame trösten, sie kann endlos Telefonate führen. Ein Kollege hat davon erzählt, dass seine Frau so viele Anrufe kriegt und Menschen beraten muss, dass er ihr jetzt so ein Headset angeschafft hat, ja, dass sie also mit dem Kopfhörer quasi telefonieren kann und dann kann sie einerseits ihre Beratungsgespräche führen und andererseits vielleicht die Gurken schneiden oder wie auch immer. Ja, das ist die Modernität des Hauses. In Freiheit ein Haus führen. Dazu muss man nicht reich sein. Es bietet so viele Gestaltungsmöglichkeiten. Und lassen Sie mich auch das noch sagen. Meine Tochter hat ja gerade mit ihrem Studium begonnen. Je besser ausgebildet eine Frau ist, umso leichter kann sie diese Freiräume nutzen. Es muss ja nicht unbedingt ein Studium sein. Man kann ja auch andere gute Ausbildungen machen. Es kann aber auch ein Studium sein. Und Hausfrau ist überhaupt kein Widerspruch zur Akademikerin. Meine Frau sagt, sie hat nicht einmal bereut, in ihrem Leben ein ausführliches akademisches Studium absolviert zu haben. Das hilft ihr an so vielen Stellen, auch in der Beratung der Kinder, in der Hilfe für viele andere. Ja, wenn jemand die Begabung hat, soll er unbedingt studieren oder eine andere Ausbildung machen, so gut wie möglich. Das weitet den Horizont, das schult das Urteilsvermögen. Man lernt sich mit Inhalten auseinanderzusetzen, man kann anderen umso besser raten. So viele Möglichkeiten, so viele Chancen. Und das ist die große, große Aufgabe der älteren Frauen und übrigens auch der Männer, dass sie den jüngeren Frauen dabei helfen, diese Chancen zu sehen, diese großen Gestaltungsmöglichkeiten auch als Chancen zu begreifen und sie doch mit den Bedürfnissen der wichtigsten Schützlinge im Leben dieser Frau, nämlich ihrem Mann und den Kindern, in einen guten Einklang zu bringen. Dass sie dann nicht am Ende vor lauter ehrenamtlicher Verpflichtung noch seltener zu Hause ist als eine berufstätige Frau. Jedenfalls würde Paulus sagen, geht keine Kompromisse ein, ihr jungen Frauen. Macht eure Familie, macht euer Zuhause zu eurer Priorität. Stürzt euch hinein, macht es mit ganzem Herzen. Und wenn ihr einen Job habt und der Job sich so entwickeln sollte, dass er sich ständig mit dieser Priorität reibt, dann, wenn es geht, verzichtet lieber auf etwas mehr Geld. Und um so den Mut haben, so zu haben, so zu leben, kann der Rat von erfahrenen Frauen in der Gemeinde eine enorme Hilfe sein. Und auch Ermutigung in Krisenzeiten können sie geben. Wenn junge Frauen frustriert sind, erschöpft, sagen, jetzt habe ich wirklich den ganzen Vormittag Wäsche gemacht und ich bin total frustriert. Ist auch gut, wenn man mal eine ältere Christin anrufen kann, wenn man mal sein Herz ausschütten kann. Auch gut und noch besser, wenn man dafür auch Verständnis beim Ehemann findet. Wissen Sie, ich denke, manchmal scheint der Beruf für Frauen vor allem deshalb attraktiv zu sein, weil sie glauben, auf diesem Wege besonders viel Anerkennung zu bekommen. Und hier sind einfach auch wir Ehemänner gefragt. Hier sind auch die Kinder gefragt. Geben wir den Frauen wirklich die Anerkennung, die sie in höchstem Maße verdienen für das, was sie leisten im Haus und darüber hinaus? Sechster Punkt, schnell behandelt, gütig. Sei gütig. Also die Frau soll nicht nur tüchtig sein, wie wir in Punkt 5 gesehen haben, sondern sie soll das mit Herzenswärme tun. Das soll die Art sein, das Wesen sein, mit der die Frau in ihrem Hause wirkt, mit Geduld, mit Freundlichkeit, mit Warmherzigkeit. Diese Güte ist es letztlich, die ein Haus zu einem Heim macht. Und diese Güte ist genauso wichtig wie Tüchtigkeit, wenn nicht noch wichtiger. Und schließlich der letzte Punkt, ordne dich deinem Ehemann unter. Ordne dich unter. Ausführlicher beschreibt Paulus dieses Konzept, das auch zur Schöpfungsordnung gehört, in Epheser 5, Vers 22. Und da schließt sich der Kreis. Schauen Sie, Punkt 1 und Punkt 7 in dieser Reihe sind beide bezogen auf den Ehemann. Aber es ist auch bezeichnend, dass die Liebe am Anfang steht und die Unterordnung das Ganze dann beschließt. Ja? Und damit eine Frau sich ihrem Ehemann wirklich getrost und vertrauensvoll unterordnen kann, ist es natürlich wichtig, dass der Mann auch seine Führungsverantwortung für sein Haus liebevoll wahrnimmt, dass er seine Frau wirklich beschützt, dass er seine Frau ermutigt, dass er bereit ist, wie Paulus in Epheser 5 sagt, sein Leben für seine Frau zu opfern, seine Bequemlichkeit für seine Frau zu opfern, dass er alles dran setzt, seine Frau stark zu machen. Und die Frau soll sich dem Mann freiwillig unterordnen, sie soll seine Führung stärken. Sie soll ihm als mündige Beraterin zur Seite stehen. Sie soll nach innen und nach außen ihn mit Überzeugung unterstützen. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass eine Christin einen solchen Mann heiratet, den sie so sehr achten kann, dem sie so sehr vertraut, dass sie sich ihm auch gern unterordnen kann. Das ist das Konzept. Und wenn manche erst innerhalb der Ehe Christen werden, dann ist es auch ein Gebet für die Frauen, dass sie sagen können, Herr, hilf mir, mich meinem Mann unterzuordnen. Hilf mir, ihn so sehr zu stärken in seiner Aufgabe, dass ich mich ihm immer lieber unterordnen kann. Charles Haddon Spurgeon, wahrscheinlich einer der größten Prediger des 19. Jahrhunderts, hat über seine Frau Susanna einmal Folgendes gesagt. Das heißt, eigentlich hat er es über alle Frauen gesagt, aber er hat seine eigene Frau damit gemeint. Er hat dieses Konzept beschrieben. Er hat gesagt, sie ist überzeugt von ihrem Mann, seiner ganzen Person, seinem Charakter, seiner Zuneigung. Die Liebe ihres Herzens gehört ihm und ihm allein. Er ist für sie wie eine eigene Welt, wie ein großer Schatz. Noch mit ihrem letzten Atemzug würde sie seinen Namen verteidigen. Er kann sich absolut darauf verlassen, dass sie anderen gegenüber nur Gutes von ihm sagt. Seine strahlende Dankbarkeit betrachtet sie als ihren größten Lohn. Und sogar in der Art, wie sie sich kleidet, denkt sie an ihn, um ihm zu gefallen und ihm keine Schande zu machen. Seine Projekte sind auch ihre. Sie ist überzeugt von seinem Einsatz, sie tut alles, um ihn zu unterstützen. Eine solche Frau, sagt Spurgeon, als wirklicher Gefährte und Kamerad, gestaltet die Ehe als ein Modell für unser Verhältnis zu Gott. Sie lebt eine Einheit mit ihrem Mann, wie wir sie als Christen auch mit unserem Herrn haben sollten. Ein wunderschönes Zitat. Und das ist nicht einfach nur nette Lyrik, sondern das gibt wieder, was die Substanz dieses Konzeptes ausmacht, das die Bibel uns vorstellt. Und es ist die Aufgabe der Männer, den Frauen diese Aufgabe leichter zu machen. Ich sagte es schon. Und Paulus erinnert uns dran, die älteren Frauen, die können eine riesige Hilfe für die jungen Frauen in dieser Hinsicht sein. Paulus sagt, helft einander, das ist der weibliche Generationenvertrag. Das ist gewissermaßen die Frauenpower, die bibeltreue Frauenpower, von der die Feministinnen nur träumen können. Und wir brauchen solche Frauen. Wir brauchen solche Frauen in unseren Familien, wir brauchen solche Frauen in unseren Gemeinden. Ein anspruchsvolles Konzept entfaltet Paulus in diesem Brief. Und wir stehen wieder mit Staunen davor, wie provokativ und aktuell diese biblische Sicht der Dinge ist. Und wie frontal sie hineingreift in die Ansprüche des Zeitgeistes. Was Paulus hier schreibt, und das ist die letzte Bemerkung für heute, das richtet sich an Frauen, die eine wichtige Vorentscheidung getroffen hatten. Und das, was er an die Männer schrieb, übrigens genauso. Sie waren Christen geworden. Und das heißt, sie lebten in einer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus und mit dem Vater im Himmel. Und darum lebten sie auch mit dem Anspruch, dass ihr Gewissen allein gebunden sein sollte an das Wort Gottes. Das war ihr Anspruch. Und das ist ihr Anspruch bis heute. Und darum kann Paulus ihnen das zumuten. Und darum kann Paulus das unseren christlichen Frauen heute zumuten. Kann Jesus das unseren christlichen Frauen und uns christlichen Männern heute zumuten. Warum? Weil wir wissen, unser persönliches Leben liegt in der Hand, in der liebevollen Hand des persönlichen Gottes. Und wenn dieser Gott so ein Modell für mein Leben hat, dann wird er mir auch helfen, in dieses Modell hineinzuwachsen. Dann wird er mich und die Meinen auch da hinein gestalten. Denn dieser Gott hat sich selbst womit verglichen? Mit einem Töpfer. Jeremia 18 sagt, siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers, also seid ihr in meiner Hand. Und in Jesaja 64 antworten die Gläubigen und sagen, und nun Herr, du bist unser Vater, wir sind der Ton und du bist unser Bildner und wir alle sind das Werk deiner Hände. Wissen Sie was? Es hat einer beobachtet, der Töpfer ist der einzige Handwerker, der so gut wie ohne Werkzeug auskommt. Eigentlich braucht der Töpfer einzig seine Hände. Er gibt seinem Werkstück unmittelbar die Form, nur unter dem Gebrauch einfühlsamer, geübter Hände. Und mit diesem Töpfer vergleicht sich Gott. Und damit will Gott uns sagen, ich mache Handarbeit mit deinem Leben. Ich mache Handarbeit mit deinem Leben. Und darum musst du keine Angst haben, dich diesen Händen Gottes ganz anzuvertrauen, wenn du das Kind dieses Gottes geworden bist durch Jesus Christus. Dann darfst du wissen, derjenige, der sein Konzept mir in seinem Wort zeigt, derjenige, der mein Leben knetet und formt, ist mein Vater. Und er liebt mich bedingungslos und er will immer das Beste für mich. Wir wollen beten. Jesus Christus, danke, dass du uns in deinem Wort deutlich dein Konzept zeigst. Und dass wir diesem Meinungswirrwarr, das in dieser Gesellschaft immer wieder auf uns eintrommelt, nicht einfach ausgeliefert sind, sondern dass wir als Christen die Chance haben, alles zu prüfen an dem Maßstab deines Wortes. Und bitte schenke uns den Mut, dir mehr zu vertrauen als den Stimmen des Zeitgeistes um uns herum, der sich ständig ändert, Herr, aber dein Wort ändert sich nicht. Und gib unseren Gemeinden den Mut, hier auch gegen den Strom der Zeit zu schwimmen, um deiner Ehre willen, aber auch um des Glücks und um des Zeugnisses unserer Gemeinden willen, Herr. Wir bitten dich, hilf, dass jeder von uns seinen Platz in dieser Ordnung erkennt. Und bewahre uns vor dem Eigensinn, dass wir uns einbilden, es besser zu wissen als du. Danke, dass du einen guten Plan für uns hast, Herr. Und danke, dass du auch Biografien und Lebensgeschichten, die in eine ganz andere Richtung gelaufen sind. Dort, wo Dinge wirklich in die Sackgasse geraten sind, wo jemand sein Leben in eine schwierige Not hineingefahren hat oder dort hineingetrieben worden ist. Danke, Herr, dass es für dich nie zu spät ist, uns da auch wieder rauszuholen. Dass du ein Leben heil machen kannst, auch wenn es über Jahrzehnte hinweg in eine andere Richtung gelaufen ist, als das, was dein Wort uns sagt. Danke, dass du der Heilmacher bist. Und dass du der liebevolle Vater bist, der unser Leben, egal wie früh oder wie spät wir zu dir gefunden haben, der unser Leben formen will nach seinem guten Plan. Herr, danke, dass du treu bist. Und dir sei alle Ehre dafür. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.